wir schreiben den 7. Februar 2022. Es ist nicht Freitag, es ist nicht Samstag, es ist auch nicht Sonntag, leider. Es ist Montag.
Montag. Ich hasse Montage.
Aber jetzt erfährt doch der Montag hier eine deutliche Aufwertung, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe heute frei. Für mich ist der Montag eigentlich heute ein guter Tag.
Du hast heute frei?
Ich habe heute frei.
Warum hast du heute frei?
Ich habe mir gedacht, wenn ich Podcast aufnehme mit meinem Vater, muss ich ja in der richtigen Stimmung sein, um ihm gut Kontra geben zu können. Das mein Vater, der übrigens Hadi Krause heißt und mir gegenüber sitzt bei diesem wunderbaren Podcast-Tour.
Genau, in dem Sinne sagen wir unseren Zuhörern herzlich willkommen zu unserem Montags-Podcast.
Oh, bitte, aber jetzt nicht regelmäßig Montag.
Nein, nicht regelmäßig Montag. Ich meine, ich habe den Montag extra für dich auf den Montag verlegt, weil du ja am Wochenende unpässlich warst.
Ich war unpässlich.
Weil du ja strahlst quasi wie die Sonne hier, weil du ja dich im Wochenende erholt hast.
Wie hast du es formuliert, damit ich auch an Attraktivität noch zunehmen kann?
Ich meine, nein, das habe ich nicht gesagt, dass du es nötig hättest, also zuzunehmen. Ich habe gesagt, dass du noch attraktiver und vor allem noch entspannter erscheinst. Hat sich dein Wellnesswochenende auf deine Montagsstimmung, abgesehen davon, dass du frei hast heute, hat die sich ausgewirkt? Oder?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Ich bin heute Morgen aufgestanden vor 7 Uhr. Das habe ich mir vorgenommen als Gewohnheit für diese Woche, dass ich vor 7 Uhr aufstehe. Und da bin ich erstmal eine Stunde lang spazieren gegangen durch die Stadt und habe ein bisschen, also nicht durch die Stadt, eigentlich eher durch den Park. Und ich habe mir ein Stück vom Sonnenaufgang angeschaut und dann bin ich eigentlich gut in den Tag gekommen, muss ich sagen.
Okay, gehört Ausschlafen nicht zu deinem Lebensprogramm, weil du sagst, du stehst schon
ja,
auf?
Ja, aber heute habe ich, also ich habe zwar frei, aber es ist für mich trotzdem eine Art Arbeitstag. Also ich muss auch noch ein bisschen was, also Podcast aufnehmen ist ja auch eine Art Arbeit.
Nein, da müssen wir uns mal einig sein.
Das ist aber jetzt dann habe ich auch noch ein bisschen was zu tun gehabt und habe auch noch was zu tun, wenn wir hier fertig sind. Und deswegen wollte ich den Tag einfach ganz normal anfangen wie ein Arbeitstag,
okay.
Aber eben mit Zeit.
Okay.
Bei dir war aber alles same procedure as every Monday heute.
Ja, eigentlich ist Montag immer schon auch ein Tag wie jeder andere, außer am Wochenende. Also Schule, heute war noch Konstellation. Also ich komme jetzt wirklich direkt aus der Schule. Und in den Freischulen hatte ich auch ein bisschen was zu tun gehabt zwischendurch, weil ich morgen wieder eine große Sportveranstaltung, eine Schulsportveranstaltung habe, die vorbereitet werden muss. Am Mittwoch fahre ich übrigens mit 3 Klassen nach Buchenwald. Auch das war noch vorzubereiten heute.
Bereitest du dich auf sowas mental vor eigentlich?
Ja, mental bereiten wir uns gemeinsam vor, weil ich eine 10. Klasse in Geschichte habe und dieses Thema gerade, also Nationalsozialismus gerade sowieso behandle. Und natürlich mit den Schülern nicht unvorbereitet dahin fahren, sodass wir also heute uns nochmal, ich habe mir aus Buchenwald die DVD schicken lassen mit dem Film, weil das Kino ist gerade nicht geöffnet in Buchenwald und wir haben den Film in verschiedenen Etappen uns angeschaut in den letzten Stunden, haben darüber gesprochen, haben Fakten zusammengetragen, und damit die Schüler erstmal so ein bisschen vorbereitet sind und haben insgesamt auch mit dem Thema gearbeitet, was natürlich ja ein Thema ist, was mich immer wieder anpackt, zumal ja jetzt auch dazu kam, es kam ja, glaube ich, genau heute vor 14 Tagen kam, glaube ich, der Film Die Wannsee-Konferenz. Und das habe ich im Unterricht auch mal thematisiert. Das ist, glaube ich, jetzt 80 Jahre her, diese Wannsee-Konferenz. Auch ein sehr guter Film, den ich den Schülern auch empfohlen habe. Natürlich ein Film mit wenig Action, also der sich vorwiegend in diesem Konferenzraum abspielt. Aber
kannst du mich kurz updaten? Eine Geschichte, Geschichtsstunde ist
naja, in,
so lange
in Wannsee haben sich führende Nazis getroffen und haben die Endlösung der Judenfrage besprochen und haben im Grunde festgelegt, dass sie nicht nur die deutschen Juden ermorden wollen, sondern dass sie 12 Millionen europäische Juden also vernichten wollen, und haben sich eigentlich, und das ist das Absurde und Surreale in diesem Film, haben sich eigentlich nur darüber unterhalten, wie das zu schaffen ist.
Ja.
Wie kann man 12 Millionen Menschen ermorden? Und aufgrund der Erfahrung, die sie hatten mit Erschießungen, haben sie festgestellt, dass sie es mit Erschießung A zeitlich gar nicht schaffen können. B haben sie festgestellt, wir sind mitten im Krieg. Wir können nicht so viel Munition, es hört sich jetzt wirklich komisch an, verplempern. Und dann als Highlight, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wie gesagt, wurde dann darüber besprochen, dass es den Soldaten nicht zuzumuten ist, andauernd so viele Menschen zu erschießen. Das verkraften die psychisch nicht. Um die Soldaten zu schützen, hat man eine andere Lösung gesucht und hat dann auch schon mit dem Chemiekonzern dann dieses Zyklon B, dieses, das ist irgendwie so ein Insektenvernichtungsmittel, dann wird eingesetzt. Also wirklich, in dem Film wird natürlich viel geredet, aber es ist, wenn man das genau sich anschaut, und ich habe auch viele Interviews mit den Schauspielern gesehen, sehr gute Schauspieler, wo die auch gesagt haben, das ist ganz schwer, das eigentlich auch so zu verkraften. Das hat uns alle ziemlich mitgenommen. Also ich weiß nicht, ob es in der Geschichte schon mal so eine Konferenz gab, wo so menschenverachtend über ein oder zwei Morde gesprochen wurde, sondern über Millionen. Man wollte, man hat sich vorgenommen, 12 Millionen europäische Juden umzubringen. Und
Auf jeden Fall, erzählst das hier jetzt so. Ich wollte gerade sagen, es ist ja quasi dein, also als Geschichtslehrer ist das ja immer wieder Thema bei dir. Und das
finde zumal ist jetzt
bewundernswert, muss ich mal an der Stelle sagen, das auch immer wieder aufzubereiten und sich immer wieder damit auseinanderzusetzen.
Ja, zumal es jetzt, wie gesagt, auch genau vor 80 Jahren war, im Januar, ich glaube am 20. Januar, keine Ahnung. Und ich mache das ja nicht zum ersten Mal, aber das fasst mich immer unheimlich an. Ich war jetzt lange nicht mehr im Buchenwald. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Aber ich denke mal, dass die Schüler jetzt so weit sensibilisiert sind, dass ich mich mit denen dort auch nicht blamiere. Und wir machen dann eine Führung. Das ist in Corona-Zeiten momentan auch nicht so einfach. Dann habe ich über das Ministerium beantragt, die Gelder genehmigt zu bekommen fürs Fahrgeld, für die Führung. Dann machen wir, gehen wir in die Dauerausstellung. Und da musst du für jeden einzelnen Schüler eine E-Mail-Anmeldung machen, weil es dürfen nicht mehr als 70 Leute, jetzt kommt wieder Corona ins Spiel, dürfen nicht mehr da in die Ausstellung rein. Das heißt, ich musste für alle 45 Schüler jetzt einen Platz buchen, jeder einzeln per Mail hinschicken dort. Dann habe ich einen Scan zurückbekommen. Also ich habe das ganze Wochenende diese Plätze gebucht. Das ist wirklich, also,
du bist von so bürokratischen Dingen wie Plätze buchen und Geld bestellen, bist offensichtlich genervt.
Ne? Ja, genau. So, das habe ich heute noch gemacht. Und genau, apropos Geld bestellen. Das ist wirklich die Story des Tages. Also es ist nicht zu fassen. Ich mache Schulsportwettbewerbe und du musst dir vorstellen, ab der Ebene des Schulamtsfinals, das ist also die nächsthöhere Ebene, bekommen die Schüler, weil es eine Tagesveranstaltung ist, ein sogenanntes Verpflegungsgeld. Normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten können die dann bestelle ich einen Caterer und die können in der Halle sich eine Bockwurst kaufen oder eine Apfelschorle kaufen oder keine Ahnung und können für diese 3 Euro, die sie bekommen von mir, das umsetzen. Jetzt habe ich keinen Caterer, darf ich nicht haben, aber die bekommen trotzdem die 3 Euro. So, jetzt habe ich morgen ungefähr 130 Basketballspieler und diese 103 Basketballspieler bekommen über mich jeder 3 Euro. So. 3 Euro heißt, wer ein bisschen aufgepasst
klingt
hat...
Klingt eigentlich gar nicht so verkehrt.
Nein, das ist eigentlich ganz simpel.
Klingt nach einer machbaren Sache.
Heißt aber, dass jeder ein 2-Euro-Stück und jeder ein 1-Euro-Stück
bekommt.
Oder
jeder 3 1-Euro-Stücke.
Oder jeder 3 1-Euro-Stücke. Oder jeder 6,50-Cent-Stücke. Das ging ja auch. So,
so viele Optionen.
Jetzt, Hardy Krause hat natürlich immer die geradlinigste Denkweise, wo kriegt man Geld her? Von der Bank. Meistens von der Bank. Bin ich zur Bank gegangen.
Und mit gesagt, Maske oder ohne Maske?
Natürlich mit Maske.
Also mit Strumpfmaske.
Beim nächsten Mal mache ich die Strumpfmaske, genau, und nehme die Pistole mit. Also, und habe gesagt, ich bräuchte gerne 130, 2 Euro schon eine. Die haben mich fast ausgelacht. Die haben gesagt, das geht so nicht. Erstens mal, ich muss es beantragen. Ich muss beantragen, dass ich Hartgeld hole. Zweitens mal, das Hartgeld wird nur freitags ausgegeben. Und drittens mal...
Freitags zwischen 12 und 12.
Genau. Und drittens mal, ich muss auch eine Gebühr dafür bezahlen. So. Sag mal, Leute, was ist los da draußen? Sag mal, ich will zu einer Bank und will Geld haben und nicht 3 Millionen, sondern 300 Euro.
Weil es ist ja nicht so, du wolltest ja keinen Kredit von ihnen haben.
Nein.
Ist ja dein Geld.
Genau, ich will es umgetauscht haben an der Bank. So. Und er hat gesagt, okay, leck mich an der Poperze, das mache ich jetzt nicht hier. Das ist, ich kann nicht auf Freitag warten, weil der Wettkampf ist morgen übrigens. Ja. So. Ja, aber was habe ich gemacht? Dein Vater ist ja deutlich älter als du und hat auch wahrscheinlich ein deutlich größeres Netzwerk als du. Und unser super Podcast und sonstiger Fan und Sponsor.
Mit 10 könnte man
Stefan,
schon sagen.
Stefan, mit Steffi übrigens. Dem habe ich gefragt und der hat gesagt, Hardy, komm her, gebe ich dir. Weil der ist ja bei Edeka, die haben ja auch ab und zu mal 1 Euro und 2 Euro Stücken. Und er hat aber gesagt, pass auf, Hardy, da bin ich nur Statist, das musst du mit Steffi klären. Meine Frau kümmert sich um die Finanzen, die bestellt das Geld und so weiter. Da bin ich vollkommen raus, kläre das mit meiner Frau. Und ich bin hochgekommen, da lagen die Rollen da, habe ich eingepackt, habe gesagt, Dankeschön, ich hoffe, es gibt keinen Stress bei euch und bin losmarschiert.
Darfst du es auch im Podcast erzählen dementsprechend?
So.
Falls ihr
also, nochmal ganz lieben Dank. Aber das ist auch das Schöne wieder, das habe ich schon so oft betont, das Schöne an Langensalza und auch das Schöne an Freunden. Manchmal geht es eben ganz einfach, ja, so. Obwohl ich Kunde bei der Sparkasse bin. Ich habe mein eigenes Konto dort, ich habe das Konto des Vereins dort, ich habe das Konto des Fördervereins in Bibelschule dort.
Du wolltest ja auch eine stattliche Summe abheben, muss man ja mal sagen, an der Stelle 400 Euro. Vielleicht hatten die das Geld einfach nicht da und wollten es nicht sagen. Wie wäre es jetzt gewesen, wenn du gesagt hättest, ich muss einen Einkaufswagen bei Edeka klar machen, ich brauche einen Euro, ich will bitte einen Euro abheben.
Ich weiß nicht, ob es ein Euro mir, oder ob ich da das beantragen hätte müssen und dann wahrscheinlich 70 Cent Gebühr bezahlen müssen, um den 1 Euro zu bekommen. Es ist schon wirklich also ein bisschen peinlich. Wir bringen jetzt, warum soll ich eigentlich das Geld noch auf die Bank bringen? Wenn du jetzt das Geld auf die Bank bringst, bezahlst du ja Zinsen für dein Geld. So, also Kleingeld kriege ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wozu haben wir denn noch eine Bank?
Du kannst dein ganzes Kleingeld auch zu Hause horten. 400 Euro in Münzen.
Du wirst lachen. Ich habe zu Hause eine Sparbüchse, wo ich immer so Kleingeld, was ich übrig habe, reinstecke und da kommt mittlerweile auch viel zusammen, aber das kann ich auch in Langensalza nicht umsetzen, denn es gibt einen einzigen Automaten, der steht in Mühlhausen, da kannst du das Geld reinschütten,
ja,
kriegst auf dein Konto überwiesen, aber kostet auch eine Gebühr.
Ja.
So. Also, dass die Banken so reich sind, wie sie sind, das ist natürlich nicht ganz von ohne. Und na gut, wir gönnen es ihnen auch. Aber ich dachte manchmal, dass es etwas einfacher geht.
Aber geht's ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast ich das jetzt zuletzt gehört habe. Ach nee, genau, in Quality Land habe ich das gehört. Wir haben mal wieder Hörbuch gehört auf der Fahrt nach Meißen in unser Wellness-Hotel. Quality Land von Marc-Uwe Kling, weiß ich nicht, ob du das...
Habe ich auch schon gehört.
Den zweiten Teil. Und da wurde erzählt, es ging um das Thema Streik. Genau, darum, ob dein Job relevant ist. Wie findest du am besten heraus, ob dein Job relevant ist oder nicht? Streik einfach mal. Also ein bisschen mit einem zwinkernden Auge muss man das lesen. Und dann hat er gesagt, dass es damals in New York, ich weiß jetzt nicht mehr wann, die Müllmänner und Frauen gestreikt haben. Und der New Yorker Bürgermeister gesagt hat, wir bleiben aber standhaft, bla bla bla. Und es hat keine 6 Tage gedauert, da ist er eingeknickt und hat quasi den Forderungen der Müllgewerkschaft nachgegeben. Und ein halbes Jahr oder sowas darauf haben irische Bankangestellte sich das ein bisschen zum Vorbild genommen und haben auch gesagt, wir streiken jetzt. Okay. Und guckt mal, wie lange ihr das aushaltet. Und haben halt ihre Forderung gestellt. Und es hat irgendwie 6 Monate gedauert oder so. Jemand mal gemeint hat, okay, funktioniert irgendwie nicht so. Okay. Das nur als Vergleich, was wirklich ist, relevant ist eigentlich.
Das ist ja auch so das Problem von manchen Gangstern, die dann reiche Ehefrauen entführen wollen und die Ehemänner feststellen, eigentlich will ich dafür nicht bezahlen.
Oje, das sind schon wieder schwierige Gefilde, die
wir uns. Aber Karin, wir müssen ja sagen, unser kleiner regionaler Podcast entwickelt sich zu einem internationalen Modul sozusagen. Letztes Jahr, wollte ich schon sagen, letzte Sendung waren wir in Nigeria. Und heute, und da bin ich wirklich stolz drauf, geht es nach Peking. Nämlich, nach du Peking. Weißt es ja selber, als sportaffine Tochter eines Sportlehrers, dass ja seit dem Wochenende die Olympischen Winterspiele in Peking begonnen
haben. Seit dem 4. Februar, was chinesischer Neujahrsanfang ist. Wusstest du das?
Genau, jetzt muss ich natürlich wieder den Oberlehrer spielen. Was fällt dir auf, wenn du hörst, dass in Peking Olympische Spiele sind, wenn man mal die Vergangenheit betrachtet? Was ist das Besondere daran?
Dass die waren schon mal da. Nicht die Winterspiele, aber die Sommerspiele 2018.
Ja, gut. Ja.
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Kriegst du nochmal 15 Punkte. So, und was fällt dir dabei auf? Oder was stellst du da für eine
Jetzt
Frage?
Jetzt sind es die Winterspiele. Und genau. Die Frage ist natürlich, warum schon wieder in Peking?
Ja.
Finde ich.
Wie schafft es ein Land, Sommerspiele mit allen Sommersportarten und Winterspiele in einem Ort, in einem Stadt zu... Also das ist schon wirklich eine krasse Sache. Und ich weiß, unser heutiger Interviewgast, der Carsten Embach, war schon im Vorfeld dort in Peking. Die müssen ja schon ein bisschen die Bahn testen, also die Bobbahn testen, die Rodelbahn testen und so weiter. Und er hat schon gesagt, Hardy, die Sportstätten sind der Wahnsinn. Da setzen die Chinesen Maßstäbe wieder, die es wahrscheinlich nicht seinesgleichen finden wird. Aber jetzt wissen wir ja noch auch nach Tokio, dass natürlich aufgrund auch der Corona, es gibt ja die Null-Corona-Strategie in China.
No-Covid.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, als die Sportler in Peking angekommen sind. Die wurden empfangen, die haben gesagt, wir sind auf dem Mars gelandet. In weiß gekleideten, vollgeschützten, mit Schutzmasken tragenden Menschen, wo nur die Augen zu sehen waren. Also wurden natürlich alle erstmal getestet. Also die Chinesen nehmen das extrem ernst. Und das Schöne ist, Carsten ist ja selber sehr erfolgreicher Bobfahrer gewesen. Mit Wolfgang Hoppe schon mal Bronze bei Olympischen Spielen geholt. Dann in Salt Lake City mit André Lange und übrigens Enrico Kühn, auch ein badlangen Salzer.
Echt, ja?
Mit Enrico Kühn Olympiasieger geworden im Viererbob. Der kann also zu normalen Zeiten, der kann schon einschätzen, was so Olympische Spiele sind. Im Vergleich zu diesen Spielen jetzt ohne Zuschauer und so weiter, mit der chinesischen Freundlichkeit. Aber China ist natürlich auch ein Land, was politisch gesehen natürlich auch sehr fraglich ist, wo man sich fragt, warum gibt man da die Olympischen Spiele hin?
Jetzt zuletzt, ich weiß nicht, ob du diese politischen Boykotte mit beobachtet hast gegenüber China, also dass viele Länder sich dazu entschlossen haben, keine politischen VertreterInnen nach China, nach Peking zu schicken. Ich meine, sind Großbritannien, die USA... Deutschland nicht. Deutschland hat ich glaube schon Stellung dazu bezogen, aber hat es offiziell nicht als Boykott bezeichnet. Und jetzt zuletzt Indien. Indien hat auch zurückgezogen, nachdem, das fand ich auch interessant, ist ja dieses Prozedere bei den Olympischen Spielen läuft ja immer ähnlich ab. Ne? Das Olympische Feuer wird ja dann immer von Träger zu Träger überreicht.
Von Athen bis in den Ort.
Genau, und da war wohl einer, dem das überreicht wurde, der es ein Stückchen tragen durfte, war ein chinesischer Kriegsheld, also in China als Kriegsheld gefeiert, der aber an der indischen Grenze irgendwie 20 Soldaten umgebracht hat, aus der Kalten, sage ich jetzt mal. Und das war wohl der Grund, warum Indien da zurückgezogen ist und das politisch boykottiert hat. Und dann gibt es ja viele, also das ist was ich an Olympia super spannend finde. Das sagen ja immer alle, auch vom Internationalen Komitee, dass es eigentlich nicht politisch sein soll. Also dass die Olympischen Spiele für den Sport stehen, für das Miteinander der Nationen und der olympische Gedanke über allem steht. Aber ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. In Wirklichkeit ist es immer politisch.
Im Altertum übrigens wurden die Olympischen Spiele zur Zeit für alle Kriegshandlungen eingestellt.
Ja.
Ja, und die Menschen haben sich diesen Sport getroffen. Und danach ging es aber weiter danach. Aber in dieser Zeit der Olympischen Spiele wurde eben durften keine Kriegshandlungen durchgeführt werden. Und jetzt spiele ich nochmal den Oberlehrer. Unterschied zwischen Olympiade und Olympischen Spiele.
Olympiade? Ja, das ist das, was man so im Skilager machen kann, oder? Eine kleine Winterolympiade.
Genau, das kann man machen. Man kann verschiedene Olympiaden machen. Aber eigentlich, wie mache ich hier den Neumann klugen? Eigentlich ist die Olympiade der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Okay? Also diese 4 Jahre zwischen zwei Olympischen Spielen, okay, sind die Olympiade und das Ereignis selber sind die Olympischen Spiele. Jetzt ist es aber so, es war ja, ich weiß gar nicht bis wann, immer so, dass alle 4 Jahre in einem Jahr Winter- und Sommerolympiade waren. Jetzt ist es ja immer so, dass im Zwei-Jahres-Rhythmus einmal sind wir auch wieder Novum. Jetzt hat man vor die Olympischen Spiele von Tokio, die Sommerspiele, weil die ja ein Jahr verschoben waren durch Corona. Und jetzt haben wir schon wieder das zweite Jahr und haben wieder Olympische Spiele
furchtbar,
im Winter.
Furchtbar. Die armen Kinder, die alle jetzt nicht an den Fernseher dürfen, weil ihre Eltern nur noch Olympia schauen.
Ja, genau.
Das ist das, was ich damit verbinde im Übrigen.
Es geht ja früh um 2 geht es ja schon los, weil wir haben ja 7 Stunden Zeitverzögerung. Und der Carsten schreibt gerade hier, dass er noch im Meeting ist. Also wir sollen ihn dann auch, wie gesagt, erst halb anrufen.
Ganz kurz an der Stelle, weil ich das gerade schon erzählt habe mit dem Fernsehen. Es ist wirklich eine Erinnerung, die ich habe, dass das immer, wenn Biathlon oder Olympia war, war der Fernseher bei uns tabu. Beziehungsweise war halt oftmals okkupiert von euch, von dir und Mama. Und das war anstrengend, war furchtbar.
Ja, aber das ist doch normal. Gefühl
war immer irgendwas. Aber wenn ich Olympia war, dann war Biathlon. Und wenn ich Biathlon war, dann war Fußball immer oder Leichtathletik. Ständig.
Arme Kinder, waren geschunden durch diese ganzen Sportveranstaltungen.
Keiner konnte ordentlich seine Disney-Filme schauen.
Ja, auf jeden Fall. Und heute ist ja ein ganz besonderer Moment, also ein ganz besonderer Tag. Wir haben heute Montag, ich glaube Tag 4 oder Tag 3. Auf jeden Fall heute hat Denise Herrmann ist heute Olympiasiegerin im Biathlon geworden. Und jetzt wieder mal die Frage, wir bleiben im Lehrermodus. Was ist das Besondere? Was ist das Besondere dran?
Ja, das frage ich mich auch. Die Nachricht habe ich auf jeden Fall auch gelesen, aber warum es so überrascht ist, habe ich dann nicht
gehört. Ganz einfach. Also erstens mal, Denise Herrmann kommt aus dem Langlauf, war früher Langläuferin und hat übrigens, das wusste ich auch nicht, habe ich heute erst gehört, hat übrigens im Langlauf auch schon mal eine Bronzemedaille bei Olympischen Spielen geholt. Das war eine sehr gute Langläuferin. Mhm. Aber dann hat sie gesagt, gut, im Langlauf komme ich nicht ganz an die Weltspitze ran, steige ich auf Biathlon um. Und das hat sie auch sehr gut geschafft. Aber in dieser Saison hat sie ganz schlecht geschossen und ist auch nicht so gut gelaufen, wie man es von ihr gewohnt war. Weil bei ihr hat man immer gedacht, die läuft so schnell und so gut als Langläuferin, dass das passt. Und mit dem Schießen hat es aber nicht gepasst. Und bei den letzten Weltcuprennen war sie auch relativ schwach. Ich sage es mal ein bisschen böswillig so. Und heute schießt sie gut, von 20 Schüssen hat sie 19 getroffen, läuft auch sehr gut und wird heute Olympiasiegerin. Ich glaube, ich war ja ganz an der Schule, ich habe noch nicht gesehen, aber ich glaube, die wird sich die Augen reiben, die wird selber, das ist der schönste Tag, bin ich mir sicher, im Leben dieser Frau, weil ich glaube, sie ist jetzt 33 und das hätte sie im Leben nicht gedacht, wenn sie unter die besten 10 gekommen wäre, wäre wahrscheinlich heute für sie schon ein besonderes Erlebnis gewesen, aber jetzt wird sie Olympiasiegerin und das ist eine absolut krasse Überraschung. Glückwunsch, Denise, also das ist schon irgendwie irre.
Ich finde es ja spannend, das habe ich mir auch angeschaut, dass es richtige Prognosen gibt, wie viele Medaillen, also in der letzten Olympiade ist es ja nicht, beim letzten Mal Olympia.
Olympische Spiele.
Bei den letzten Olympischen Spielen, Dankeschön, war Deutschland ja irgendwie am dritten Platz. Ich glaube,
ich weiß nicht ganz genau. Ja.
Und nee, ich meine, es war der dritte Platz, erster Norweger, zweiter, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, 39 Medaillen haben wir geholt. Naja, ist jetzt eine Waage, aber für diese Olympischen Spiele sind die Prognosen bei 31 Medaillen. Da habe ich mich natürlich gefragt, was genau Sind das für Scouts oder Menschen? Was für ein Komitee sitzt da und guckt sich an? Skispringen bei den Frauen, Skispringen bei den Männern und hier Slalom, bla bla, Bob, Rodel,
tja,
Eiskunstlauf. Was kann man da so abgreifen? Finde ich, ist auch ein interessanter Job.
Ja, finde ich auch immer ein bisschen anmaßend. Zum Teil auch, dass wir das so hochgepusht haben, dass man, wir müssen da Gold holen, wir müssen so viele Medaillen holen. Natürlich guckt man sich an, wie es in den Weltcups vorher gelaufen ist, wie die Deutschen stehen und so weiter und rechnet sich dann die Chancen auf. Und ja, aber sehr schwierig. Im Übrigen, wie ist denn unsere Prognose für 2022? Wie viel Podcast werden wir denn machen? Übrigens soll ich da auch schöne Grüße von Stefan sagen. Mhm. Und er hat gesagt, hier, sagt deiner Tochter, aber hier, denkt ans Geld hier. Es muss abgeliefert werden. Also wir müssen hier...
Wollen wir gucken, wie viel Medaillen Deutschland bis zum 20. Februar kriegt? Und so viele also, Podcasts nehmen wir dieses Jahr auf.
Also wir müssen ja, das wird, ich weiß nicht, also, ob das eine gute Prognose ist. Also wir müssen ja, ich sag mal, also 12 ist Pflicht. So.
Ja, wenn aber sie 31 holen, dann sind wir doch schon...
Ich rede jetzt von unserem Podcast.
Ja, ich auch.
Okay. Und ich denke, dass wir auch 24 schaffen könnten. Wobei wir da schon nicht mehr im Plan liegen. Wir sind jetzt heute am 7. Februar, machen den zweiten Podcast.
Also da wäre 31 sogar schon zu viel.
Ja. Also ich würde mal sagen, wenn wir 20 schaffen dieses Jahr, dann sind wir schon, glaube ich, schon ganz gut. Da haben wir auch 2.000 Euro, das ist eine ganz gute Summe, das kriegt man auch hin.
Mhm.
Wobei mir noch ein bisschen deine Gäste fehlen. Wo sind deine Gäste?
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich hier jetzt gerade den Schülermodus ganz gerne verlassen würde.
Okay, gut.
Und die Vorwürfe vielleicht mal in eine andere Richtung lenken. Ich möchte bitte klarstellen, dass ich an meinem freien Tag hier, wo ich doch noch einiges zu erledigen habe, mich 1,5 Stunden auf dieses Olympiathema vorbereitet
habe.
Sehr gut. Die 1,5 Stunden ist vielleicht nicht ganz richtig, aber...
Ja, ich muss auch dazu sagen, du hast, glaube ich, auch jetzt, ich will jetzt, ist ja kein Vorwurf, aber ich glaube, die weltweite Bedeutung unseres Podcasts ist, glaube ich, dir noch nicht so ganz verinnerlicht, weil wir kriegen ja mittlerweile Nachrichten von Bekannten und guten Menschen, die sagen, mit eurem Podcast hier, den höre ich nach dem Aufstehen, da ist die Welt eine bessere so ungefähr, ich übertreibe es mal ein bisschen. Also die nehmen unseren Podcast schon sehr ernst und das ist, also freue ich mich auch sehr drüber. Aber ich glaube, du belächelst das noch ein bisschen so, oder? Also ist das Gefühl, du nimmst das nicht so ganz so ernst, was das für die Menschen bedeutet.
Wir lieben
diesen Podcast und wir müssen da auch abliefern. Wir haben auch eine gewisse Verpflichtung.
Ja, aber die Verpflichtung ist immer nur das, was du draus machst.
Was die Menschen draus machen.
Die Sache ist die, ich versuche ja gerade mein Leben auch ein bisschen neu zu ordnen. Ne? Und wenn man nun mal nicht Lehrer geworden ist, der...
Was schon mal der erste Fehler ist, erstmal, gell?
Ab 13 Uhr sein Mittagsschläfchen halten kann und spätestens 16 Uhr fertig ist mit Unterricht, dann ist der Tagesablauf nun mal ein anderer. Und ich habe nun mal auch einen Freundeskreis und Familie, die ich sehr gerne mag. Dazu zähle ich dich auf jeden Fall auch. Für mich ist das hier auch Quality Time mit dir. Ja. Aber das möchte ich eben auch wertschätzen und einplanen können in meine Zeit. Und aktuell kann ich dir sagen, wir können nachher gerne mal meinen Kalender durchgehen. Du hast dich ja schon wieder nicht an die Termine gehalten, die wir ausgemacht haben. Wir haben ja im Vorhinein schon 4, 5 Termine ausgemacht.
Und dann
einen Tag, nachdem du wieder aus deinem Skiurlaub kommst zum Thema, warum konnten wir letztes Wochenende nicht aufnehmen, an mir lag's nicht, Leute. Aber Monsieur muss da ja ein bisschen Abwärtsski mit seinen Männern machen. Und einen Tag, nachdem du wieder da warst, schreibst du mir, wann nehmen wir auf? Freitag?
Ja.
Samstag? Und ich sag, Vater, ich bin nicht da. So, wir haben doch, ja, aber was ist Sonntag? Du kommst doch wieder.
Ja, aber
das ist nicht professionell.
Wir sind ja ein Team und nach wie vor, Libi ist natürlich mit dir diesen Podcast aufzunehmen, deshalb möchte ich es auch so häufig machen, aber natürlich muss es auch eine kleine Hierarchie geben in diesem Podcast.
Mm.
Und wenn man jetzt mal, das ist auch wieder kein Vorwurf, wenn man jetzt mal guckt, welche Gäste ich akquiriert habe und welche Gäste du akquiriert hast, dann gibt es ja doch eine sehr einseitige Geschichte. Aber wie gesagt, nach wie vor mache ich das sehr gerne und ich glaube, wir werden uns da auch immer einig, ist ja auch nicht alles ganz so ernst gemeint, was ich hier so sage. Aber trotzdem, und das ist ja auch der Kern unseres Podcasts. Es geht ja um zwei Generationen, deine Generation und meine Generation.
Ja.
Ja. Und die wollen wir ein bisschen gegenüberstellen. Ich glaube auch, und das ist auch, glaube ich, nicht nur, das ist nicht nur du, sondern dass die Einstellung zum Leben und zur Arbeit, ich glaube, in deiner Generation auch ein bisschen eine andere ist. Vielleicht ist sie auch durch die Historie geprägt. Ich sag mal, früher in der BRD hat man immer gesagt, der Mann muss arbeiten, muss Geld verdienen, die Frau bleibt am Herd und kümmert sich um die Kinder. In der DDR war das ein bisschen anders, haben Frauen genauso gearbeitet wie Männer. Ja.
Und sich noch um die Kinder gekümmert.
Und sich noch um die Kinder gekümmert, genau. Aber ich glaube auch, das klingt wieder, vielleicht klingt es auch wieder ein bisschen überheblich, aber so, das hast du ja auch immer artikuliert, dass du auch nicht darauf erpicht bist, in deinem Leben so jeden Tag 8 Stunden zu arbeiten, dann nach Hause zu kommen und so dein Leben so der Arbeit so unterzuordnen, oder?
Ja, weil das Bild, was man davon hat, ist natürlich so ein klassischer Bürojob, wo du immer das Gleiche machst. Ne? Du stehst morgens auf, du gehst ins Büro, du kochst deinen Kaffee und dann sitzt du da, machst Mittagspause, Mahlzeit.
Aber ich glaube, ein dir nahestehender Mensch.
Ja, das, also ganz ehrlich, es gibt diverse Menschen in meinem Umfeld, die ich immer wieder frage, bist du glücklich mit deinem Job? Machst du das gerne? Aber auf der anderen Seite, das ist super snobistisch und elitär, weil nicht jeder Mensch auf der Welt kann seinen Job gerne machen. Das ist vermessen zu denken, dass jemand, der, weiß ich nicht, an der Kasse sitzt bei Edeka, diesen Job liebt. Aber vielleicht liebt er andere Dinge und macht das, um Geld zu verdienen, um diese Dinge machen zu können. Ja. Und wir können froh sein über Menschen, die diese Jobs machen und sollten dankbar sein, wenn wir was haben, was uns gefällt. Und ich bin jetzt in der Position, dass ich einen Job habe, der mir mega viel Spaß macht, bei dem ich mich sehr austoben kann, sag ich mal. Aber gleichzeitig muss ich auch irgendwo den Cut finden, um zu sagen, ja, das ist aber nicht alles. Also ein Job sollte nicht 90% deines Lebens ausmachen, finde ich. Also es gibt auch Menschen, bei denen das so ist. Ja. So Workaholics und sowas. Und es, man kann auch total drin aufgehen. Aber für mich, mein Leben wird eigentlich eher dominiert von Aktionen mit Freunden, Ausflügen, Reisen. Okay, das geht gerade nicht so viel, aber es sind auch manchmal kleine Abende. Wie jetzt zum Beispiel, wir wollen ein neues Pen and Paper starten. Weißt du, dieses Fantasy-Game, wo man sich eine Rolle überlegt und die spielt man dann eine Zeit lang. Das machen wir jetzt wieder, da freue ich mich sehr drauf. Ja, oder einfach, weiß ich nicht, auch mal, so wie heute Morgen, als ich spazieren gegangen bin und ein bisschen über die Welt nachgedacht habe. Das finde ich wichtig und das habe ich jetzt die letzten Wochen echt stark vernachlässigt.
Okay, das kann ich ja komplett nachvollziehen. Aber geht es dir genauso? Ich liebe meine Arbeit eigentlich auch. Und natürlich sagt man auch, ja, du kannst Talkshows machen, du kannst Podcasts machen, weil du Lehrer bist, weil du viel Zeit hast. Aber ich mache noch viele Sachen neben dem Lehrerjob dazu, also auch dienstlich dazu. Aber geht es dir genauso, wenn mir Dinge gelingen, wenn ich so Dinge abarbeite? Im Sport sagt man, Carsten wird wissen, was ich meine, in dem Flow, so im Flow bin.
Dann, beim Schreiben
dann,
sagt man
das
auch.
Dann stresst mich das nicht. Ja. Da kann ich auch mal 6-8 Stunden am Stück das durchziehen, weil ich merke, wenn es funktioniert, wenn ich natürlich früh 3 Sachen habe und 2 komme ich nicht vorwärts, dann stresst es mich schon. Mhm. Aber wenn es gut läuft und da kann ich auch parallel verschiedene Dinge machen, geht das genauso, dann macht mir das echt Spaß. Ja. Und dann habe ich auch keinen Stress in dem Sinne.
Also wo ich das zum Beispiel merke bei meiner Arbeit, ich bin ja eigentlich mehr der schriftliche Typ, also ich schreibe ja super gerne, aber ich muss eben auch, weil ich Instagram und verschiedene Websites mit betreue, auch Grafiken machen. Und ich merke jetzt, wie mir das Spaß macht. Also wie ich grafisch einfach gerne bei Photoshop Dinge gestalte oder Videos schneide und so. Und da habe ich diesen Flow, dieses Flow-Gefühl, was du beschreibst, auf jeden Fall auch.
Ja.
Aber was du, weiß ich nicht, wie du das in deinem Alltag hast, hast du viele Besprechungen an einem Tag. Ich glaube, das ist das, was bei mir gerade maßgeblich für den Stress sorgt. Wenn du nämlich jeden Tag, ich habe es heute Morgen mit Mene besprochen, der hat diese Woche so 4 Besprechungen. Hm. Ich habe normalerweise in der Woche so 14 Besprechungen.
Ja gut, bei mir, ich würde jetzt nicht jedes eine Besprechung nennen, aber telefonieren, manchmal ist wirklich um 12:30 ist mein Handy schon das erste Mal fast leer. Aber das sind jetzt keine immer offiziellen Besprechungen. Wir sind ja zum Beispiel in Nordthüringen 4 Schulsportkoordinatoren, die eigentlich sich Dienstag, Donnerstag und Freitag immer abstimmen müssen. Also wir telefonieren da immer viel. Aber das gehört jetzt bei mir ganz genau, ganz normal dazu. Das ist jetzt kein festes Prozedere. Wir quatschen miteinander, wir müssen Wettkämpfe vorbereiten, wir müssen Busse gegenseitig bestellen, muss sagen, ich nehme deine Schüler mit, du nimmst meine Schüler mit und so weiter. Das ist, glaube ich, jetzt, das gehört ganz normal dazu. Also ja. Telefonieren ist ganz wichtig. Aber wie gesagt, macht mir Spaß. Und wie gesagt, wenn ich jetzt dieses Beispiel mit dem Geld, morgen ist, ich habe letzte Woche Dienstag Handball gehabt, Donnerstag Basketball, morgen habe ich wieder Basketball. Endlich dürfen wir Wettkämpfe machen. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn ich in der Halle stehe. Ich war jetzt auch am Donnerstag in der Salzhalle wieder und jetzt morgen bin ich auch in der Salzhalle wieder. Und dann sind Schulmannschaften da und dann spielen wir Basketball gegeneinander. Ich sage dann schon bei der Eröffnung, jeder gegen jeden. Das darf man in Corona-Zeiten gar nicht mehr sagen. Ja, aber es ist einfach so. Und es funktioniert super. Die Kinder haben wieder einen Riesenspaß. Sie bewegen sich wieder. Ich habe Pokale, ich habe Urkunden, die qualifizieren sich für die nächsten Runden. Und das Schönste ist da von 10 bis 13.30 Uhr, das zu sehen, wie das läuft. Ich habe Schiedsrichter da, die müssen alle mal getestet werden und so weiter. Wir kriegen alles hin. Aber das ist das, was meiner Arbeit am meisten Spaß macht. Das Vor- und Nachbereiten. Ich muss das ganze Geld auch abrechnen. Ich muss noch andere Sachen besorgen. Das ist ein bisschen Aufwand, aber dafür mache ich es gerne. Und das ist auch, Gott sei Dank, haben wir die Wettkämpfe. Das gibt es nicht in allen Bundesländern. Also die meisten Bundesländer machen nach wie vor keine Wettkämpfe. Aus Angst vor Corona. Wir machen sie Gott sei Dank wieder und die Kinder sind dankbar, die Lehrer sind dankbar und es macht Spaß. Das Einzige, was jetzt nicht mehr so geht, früher habe ich eben dann für die Schiedsrichter und für die Lehrer noch ein paar gehacktes Bändchen hingestellt und wir sind so, das darf ich jetzt nicht mehr machen, auch aus der Gefahr.
Also aber, hoffentlich auch eine vegetarische Option im Protokoll.
Nein, natürlich nicht. Die wollen alle gehacktes essen, ist doch ganz klar. Und, aber mittlerweile kriegt man auch in Fremdenhallen noch einen Kaffee serviert. Christian zum Beispiel, Dankeschön nochmal dafür, morgen wahrscheinlich wieder. Also das funktioniert auch und auch die Schiedsrichter kommen gerne und schön, dass es das wieder gibt.
Mhm. Ja. Du hast ja jetzt, haben wir noch ein paar Minuten, oder?
Ja.
Okay. Du hast ja vorhin jetzt aber den Generationenkonflikt angesprochen und da habe ich so ein bisschen darauf spekuliert, dass du darauf hinaus willst, dass die, ich nenne es jetzt mal Next Generation, also quasi auch ich, also ich weiß nicht, ob man das so sagt, ist ja egal, meine Generation, Generation Z ist das, glaube ich, dass wir so ein bisschen mehr auf die Work-Life-Balance achten oder so, dass das so heraussticht, wolltest du darauf hinaus, also dass quasi die Generation, die in der DDR
aufgewachsen ist,
sagt halt hier, ich arbeite und Arbeit ist auch das, worauf es ankommt und heutzutage gibt es ja viel Achtsamkeit und Yoga und ich muss aber auch reisen und ich muss dieses und jenes machen und dass gar nicht mehr so im Fokus steht, dass man jetzt unbedingt... Also, dass, wenn du arbeitest, es um Selbsterfüllung geht und nicht darum, dass du deine Pflicht an der Gesellschaft tust.
Richtig. Mhm. Ja, es ist natürlich auch immer entscheidend, ich glaube, du hast eben selbst gesagt, dass dir das viel Spaß macht, was du machst, dass natürlich auch ein großer Teil der Bevölkerung auch jobmäßig Dinge macht, die sie eigentlich gar nicht machen wollen, die sie vielleicht machen müssen, weil sie Geld verdienen wollen, die sie vielleicht machen müssen, weil sie in der Ausbildung nichts finden, was sie eigentlich ausgebildet sind. Und ich fühle mich immer noch privilegiert, weil ich das machen darf, was ich denke, auch ganz gut kann. Ich denke mal, ist bei dir auch so. Und dann hat man natürlich auch ein bisschen eine andere Einstellung zur Arbeit, denke ich jetzt mal so. Okay? Als wenn ich jeden Tag jetzt hier zum Straßenbau müsste und, den Bitumen auf die Straßen bringen müsste und sagen, habe ich vor zwei Jahren auch schon gemacht, macht mir nicht so viel Spaß. Also so gesehen bin ich schon sehr froh, dass ich das machen darf, was ich vermutlich auch kann. Mhm. Habe ich doch mal, dass andere das auch so sehen. Ja. So. Was weißt du denn noch so von den Olympischen Spielen in Peking jetzt? Es gab gestern auch nochmal eine große Geschichte. Da ist nämlich ein Thüringer Olympiasieger geworden. Weil Denise Herrmann ist ja aus Sachsen. Und
ist auch eine Skispringerin. Hat auch eine Skispringerin was geworden? Ich habe nur von einer gelesen, wo es die Überschrift hieß, man dachte, sie landet gar nicht mehr.
Ja, die hat Silber gewonnen, ist aber keine Thüringer. Aber Johannes Ludwig, der Rodler aus Oberhof, hat gestern Gold geholt. Und das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Der schon, ich weiß nicht, 6 oder 7 Mal bei großen Meisterschaften Vierter geworden ist, eigentlich vor vielen Jahren schon aufhören wollte und jetzt Olympiasieger geworden ist, sehr souverän
aber ist
gestern.
Ist das nicht so, dass beim Rodeln nur super wenig Staaten antreten? Weil das nicht so
viel. Das kann ich jetzt gar nicht, super wenig wahrscheinlich nicht. Also mittlerweile sind Kanadier, Amerikaner, Österreicher, Italiener, natürlich die Deutschen, die Russen sind ganz stark mittlerweile. Also passiert schon einiges, aber das ist ja auch, das ist ja Rodel total krass, die feuern da mit 120 Sachen diesen Eiskanal runter. Auf jeden Fall haben wir da gestern eine Goldmedaille auch geholt. Naja, nun wollen wir mal schauen, was noch passiert. Und wie gesagt, mit Biathlon heute, das ist natürlich eine absolute Sensation. Und das wird natürlich dem Team auch, das muss man Carsten mal selber fragen, auch so, man sagt ja immer so, dass die Stimmung im Team natürlich besser wird, wenn Medaillen kommen. Manchmal dauert es 3-4 Tage, bis die erste Medaille kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Einzelnen jetzt anspornt, dass sie morgen besser sind, wenn heute Gold geholt wurde, aber für die Stimmung auf jeden Fall. Denn du hast ja gesagt, es gibt ja die Prognosen, die Vorgaben auch quasi.
Ja, ja.
Und du darfst ja nicht vergessen, dass da auch für die Athleten auch eine Sportförderung dran gehört. Wenn man also bestimmte Platzierungen erreicht, kommt man im nächsten Jahr in die höhere Sportförderung rein. Und ich erinnere mich aber immer noch an diesen krassen Satz, und den werde ich auch nicht vergessen. Weißt du, ich glaube, von Olympiasieg bekommt man dieses Jahr, ich glaube, 20.000 Euro. Am Samstag ist das Dschungelcamp. Der Dschungelcamp-Sieger hat gewonnen.
Ja.
Weißt du, was der bekommt?
Ja, ja.
100.000 Euro.
Ja.
So. Also, es gab mal den Ausspruch.
Eine Leistung, krasse
natürlich,
Leistung.
Natürlich. Aber es gab mal den Spruch, was ist das für ein Land? Es ist ein bisschen dramatisch, wo man für einen Dschungelcamp-Sieg 100.000 und für Olympiasieg 20.000 Euro bekommt. Da ist mit Sicherheit was dran und die Wertigkeit des Sports, ja.
Was meinst du, wie das mit den chinesischen AthletInnen ist? Also, ob die anders gefördert werden als in
Also es gibt ganz unterschiedliche Geschichten wie Olympiasieger. Es gibt Länder, gerade in Afrika, die bekommen lebenslang Steuerfreiheit zum Beispiel. Ich glaube, so war es auch früher im Altertum. Es gibt Länder in Russland, die bekommen dann eine Wohnung vom Staat, die sie nicht bezahlen brauchen und so weiter. Das macht jeder Staat anders und auch die Summen für einen Olympiasieg sind in jedem Staat auch anders. Aber natürlich wird jetzt, ich sag mal, Australien für einen Olympiasieg jetzt beim Winterspielen wahrscheinlich mehr bezahlen als die Deutschen, weil ich weiß nicht, ob es einen australischen Olympiasieger im Winter schon gab, keine Ahnung. Also das ist ja für die auch ein bisschen schwieriger, da Winter zu spielen und da erfolgreich zu sein.
Kennst du noch den Film Cool Runnings?
Natürlich.
Daran muss ich mal ein bisschen
nach einer relativ warmen Begebenheit auch geschehen.
Ja.
So, pass auf. Wie gesagt, Wahnsinn. Jetzt versuchen wir nach China zu gehen. Der Carsten hat geschrieben, dass er noch im Meeting ist, also bis 22:30 Uhr. Also, wie gesagt, wir rechnen jetzt 7 Stunden im Voraus. Ach, bei denen ist jetzt schon zappenduster, gleich Mitternacht.
Hoffentlich ist er nicht zu fertig.
Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, ob wir den Carsten direkt aus Peking von den Olympischen Winterspielen
du bist völlig hyped.
Zuschalten können. Das würde mich natürlich...
Ja. Also wir entschuldigen uns für etwaige technische Schwierigkeiten, so. Aber nach Peking telefoniert man auch nicht alle Tage.
Adi, ich höre dich.
Carsten Emmer, herzlich willkommen beim Podcast Two of Us. Carsten, wir sind begeistert. Mir gegenüber sitzt meine Tochter Caroline.
Hallo.
Und wir sagen Hallo und liebe Grüße nach Peking.
Ja, hallo. Ich muss jetzt erstmal versuchen, dass ich auf Lautsprecher stelle, dass ich euch ordentlich höre.
Ja.
Wenn das okay ist.
Also wir hören dich auf jeden Fall schon mal, nur noch ein kleines Piepen im Hintergrund.
Ja, sprich, dass das gleich weg ist. Hört ihr mich jetzt gut?
Wir hören dich super, Carsten. Wir hören dich sehr, sehr gut. Du hast.
Sehr gut.
Carsten, du hast dein Meeting gerade beendet. Passt das jetzt?
Ja, es passt. Ich bin jetzt in mein sehr schönes Zimmer im Olympischen Dorf und.
Warte mal, jetzt haben wir gerade ein bisschen ein Problem hier. So, Carsten, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal erklären, was eigentlich deine Aufgabe in Peking ist jetzt.
Ja, meine Aufgabe in Peking ist, ich arbeite ja beim Deutschen Olympischen Sportbund und als Deutscher Olympischer Sportbund ist man natürlich für die Organisation und für die Entsendung der deutschen Olympiamannschaft, in dem Falle Team D, verantwortlich. Und das ist ja auch, wenn nicht gerade Olympia ist, ist das ja auch meine Aufgabe, die ich sonst beim Deutschen Olympischen Sport begleite. Ich bin in dem Wintersport tätig und arbeite dort als Verbandsberater für 3 Verbände und habe darüber hinaus eine übergeordnete Funktion für den kompletten Wintersport oder den olympischen Wintersport in Deutschland. Und im Moment, das ist ja allen bekannt, befinden wir uns in Peking zu den Olympischen Winterspielen und wir haben am 4. die Eröffnung gesehen. Alle, hoffentlich viele Zuschauer in Deutschland und seitdem befinden wir uns in den Wettkämpfen. Heute natürlich mit dem freudigen Ereignis und vor allen Dingen völlig unerwartet mit Dennis Herrmann, die Goldmedaille gewonnen hat. Abgesehen davon, dass es gestern natürlich im Rodeln im Eis die erste Goldmedaille für den Bob- und Schlittenverband gegeben hat.
Okay.
Also insgesamt positive Nachrichten. Das ist die Funktion, die ich hier habe. Ich bin seit 21. Ersten hier in Peking. Wir haben 3 Dörfer aufgebaut. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir ja hier in 3 Dörfern unterwegs sind, dass wir komplette Büroeinheiten aufbauen, um halt das Team D in all seinen Sportarten an den unterschiedlichen Standorten professionell betreuen zu können. Dazu gehören Krafträume, dazu gehören, wie gesagt, Büroeinheiten, ganze Organisationen etc.
Okay, du Carsten, ist ja das Schöne bei dir, dass du ja selber ein sehr erfolgreicher Bobfahrer warst, Olympiasieger, unter anderem warst Weltmeister. Jetzt kannst du ja natürlich auch Spiele jetzt auch vergleichen. Du warst in Salt Lake City Olympiasieger. Nun weiß ja jeder da draußen, dass das ein bisschen andere Spiele sind als normal. Das haben wir ja in Tokio schon ein bisschen so erlebt. Wie kannst du das unseren Zuhörern mal schildern? Wie läuft das ab bei euch? Woran merkt man das Spezielle an diesen Spielen? Man hat ja in Tokio gesagt, in Tokio gab es ja schon die Blase. Jetzt haben die großen Pessimisten gesagt, naja, in China wird es wahrscheinlich eine Mauer geben. Wie fühlt sich das an für dich?
Naja gut, das muss man schon wirklich differenzieren. Abgesehen davon, dass ich ja Olympische Spiele und da bin ich auch sehr, sehr stolz und auch freue mich und dazu nach wie vor, dass ich Olympische Spiele unter normalen Bedingungen erleben durfte, auch als Athlet. Ich habe ja 3 Olympische Spiele, wie gesagt, als Athlet gemacht. Das war 1994 auch meine erste Medaille mit einer Bronzemedaille, dann 98 Nagano, leider nur Ersatzmann und dann, wie du es gerade gesagt hast, 2002 als dann auch Olympiasieger. Darauf folgten dann 2 Olympische Spiele als Trainer und seit 2010 nach den Olympischen Spielen bin ich ja dann zum Deutschen Olympischen Sportbund gewechselt und bin das geworden, was ich nie werden wollte, Sportfunktionär. Heute bin ich mit dieser Arbeit und empfinde es nach wie vor als ganz, ganz großes Privileg, im Sport, in diesem Mikrokosmos Leistungssport auch zu arbeiten. Es ist sicherlich richtig und diese Berichterstattung in Deutschland ist natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr stark, vielleicht auch berechtigt Richtung Corona, diese Blase, du sprichst es gerade an. Das sind schon mit der Einreise sind sehr, sehr spezielle Bedingungen. Und das war uns allen bewusst, es wird ganz, ganz schwer. Und auch wir haben drei Sportlerinnen und Sportler im Team, die quasi in diese Isolation müssen. Das sind spezielle Herausforderungen, gerade auch für Sportler. War auch von unserer Seite in dieser Ausprägung natürlich so nicht vorhersehbar. Dennoch ist es uns gelungen, einen sehr, sehr hohen Anteil der Olympiamannschaft des Team Ds hier nach Peking zu bringen. Und sie sind alle gesund angereist. Wir haben also neben dieser täglichen Corona-Problematik keine gesundheitlichen Probleme. Wir haben zwar heute einen Sturz gehabt auf der Abfahrt und wir haben auch leider heute bei den Damen im Einsitzer dort auch einen Sturz von der Julia Taubitz gehabt. Das sind sicherlich die Dinge, die im Rennsport passieren können. Ja. Schadet es natürlich, dass es gerade im olympischen Rennen passiert. Aber wie gesagt, es sind für mich ja auch besondere Spiele, insofern, weil ich natürlich in einer völlig neuen Funktion hier auch in der sportlichen Leitung im unteren Dorf in Peking dort verantwortlich bin für die Sportarten Eishockey, für die DSG, für die Deutsche Eislaufunion, also für Eiskunstlaufen. Das sind die Sportarten, die hier im Dorf in Peking natürlich auch ihr Zuhause haben temporär und die wollen natürlich auch entsprechend betreut werden.
Vielleicht, Carsten, dass man es ein bisschen nachvollziehen kann. Ihr seid ja 7 Stunden voraus. Du hast also jetzt bis jetzt bald, der Tag ist für dich fast zu Ende. Erzähl uns mal kurz, wie läuft der Tag des Carsten Embach heute zum Beispiel? Wie lief der Tag?
Ja, heute war es, also das würde ich zweiteilen. Wir haben natürlich die Phase gehabt, wir sind wie gesagt am 21. hier angereist, da waren ja noch keine Athleten hier, die sind ja dann auch erst am 27., 28. sind die ersten Athleten gekommen. Wir haben in der ersten Phase natürlich sehr, sehr anstrengende Woche hinter uns, weil wir, wie gesagt, diese gesamten Büroeinheiten, alles das aufbauen müssen. Da haben wir natürlich auch kein zusätzliches Personal, auch die Volunteers. Die Dörfer sind offiziell noch gar nicht geöffnet. Das ist natürlich die eine der anstrengendsten Zeiten überhaupt. Dann bin ich immer froh, wenn dann endlich die Eröffnungsveranstaltung beginnt oder dann die Spiele offiziell eröffnet werden. Und dann sieht mein Tag so aus, dass ich jetzt auch das große Privileg habe, dass ich die Wettkämpfe, die Zuschauer zu Hause natürlich an den Fernsehern verfolgen können, oder über Social Media oder über andere Kanäle. Das ist ja mittlerweile auch sehr, sehr vielfältig. Auch eine große Veränderung zu meiner Zeit, als 1994 ja nur noch das Fernsehbild letztlich die das Medium war, was die Wettkämpfe übertragen hat. Aber ich bin hier vor Ort und habe das Glück, wie gesagt, auch die Wettkämpfe mir live dann anzuschauen. Ich war heute beim Eisschnelllauf, 1500 Meter der Damen, war dann bei einem Trainingsspiel unserer Eishockey-Jungs, die jetzt am 10. ihr erstes Spiel haben. Morgen früh werde ich beispielsweise hier an diese wunderbare Schanze, diese Big Air-Schanze hier direkt in Peking sein, weil die Ski-Freestyler hier dort ihr Finale haben, leider ohne deutsche Beteiligung. Sie ist heute in der Qualifikation ausgeschieden. Und werde dann nachmittags sicherlich Richtung Yanqing dort hochfahren, um dort den dritten und vierten Lauf der Damen dort live mitzuverfolgen. Mhm. So wird mein morgiger Tag aussehen. Und so, je nach Wettkampfprogramm, bin ich natürlich immer ziemlich viel unterwegs. Das ist hier nicht ganz einfach, das muss man sagen, weil es natürlich das Transportsystem natürlich auch sehr, sehr stark Corona-bedingt einsieht, dieses Crossing sozusagen, dieses Kreuzen zwischen den Dörfern auch schwer zulässt. Aber dennoch mit Fahrzeugen und Taxis und etc. versucht man dann relativ schnell in die Berge zu kommen, was ins obere Dorf ja fast 3 Stunden mit dem Bus ausmachen würde und ins mittlere 1,5. Also das ist dann schon eine Reise und vor allen Dingen geht es ja dann abends für mich immer wieder zurück und die Rodelwettkämpfe sind morgens sehr spät. Das sind dann immer lange Tage, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn man das Glück hat und dieses Privileg hier, die Olympischen Spiele in der Form zu erleben, dann nutzt man das natürlich auch.
Carsten, ich hoffe, es ist okay, dass ich Carsten sage.
Ja.
Okay. Du hast vorhin angesprochen, dass nun auch schon einige SportlerInnen in Quarantäne mussten. Das war was, was ich gelesen hatte, dass zunächst die Quarantänebedingungen irgendwie als unzumutbar wurden sie teilweise betitelt. Da hat sich jetzt aber was getan, oder?
Ja. Das ist sicherlich, das muss man auch wirklich sagen, das ist auch im Vorfeld natürlich im Playbook geregelt gewesen. Die Praxis sah dann in den Anfängen anders aus. Es hat nicht den Standard, den man uns im Prinzip im Playbook dargestellt hat. Dort hat man jetzt über einen doch enormen Druck über das IOC an das Organisationskomitee enormen Druck aufgebaut und diese Verhältnisse sind deutlich verbessert worden. A, sind natürlich auch Fitnessgeräte mit in diese Zimmer gegeben worden. Die Zimmer sind deutlich größer und der Standard hat sich damit auch verbessert. Was natürlich nach wie vor, wenn man 7 Tage oder länger in Quarantäne ist und sich nur auf ein Hotelzimmer aufhalten darf, das ist natürlich schon eine sehr, sehr spezielle Situation. Abgesehen davon, dass man als Sportler quasi von 100% mit dem Fokus auf den olympischen Wettkampf auf Null runtergefahren wird, das erzeugt natürlich psychisch natürlich auch ein unglaubliches Spannungsfeld. Dafür hat das IOC nach den Erfahrungen aus Tokio für sogenannte Welfare Officer hier eingerichtet. Also wir haben in jedem Dorf einen übergeordneten Psychologen mit, der versucht natürlich im ständigen Austausch mit diesen Sportlern die Isolation, so muss man es ja bezeichnen, so angenehm, wenn man davon überhaupt sprechen darf, wie möglich zu machen. Insgesamt ist das ja vielleicht für jeden vorstellbar der absolute Super-GAU, wenn man hier in einem Hotel immer gefangen ist, vor die Tür gestellt bekommt und immer wieder jeden Tag hofft, dass man diesen PCR-Test, was unser ständiges Prozedere ist, also ich bin seit 15. Januar täglich PCR getestet, weil ich natürlich im Vorfeld der Spiele ja auch, bevor ich abgereist bin hier nach Peking, natürlich auch zu Hause negative Tests nachweisen musste über Gesundheits-Apps etc. pp. Hier tägliches Fiebermessen, all diese Dinge sind eine Voraussetzung, um überhaupt hier in diese Loop, so wird das hier bezeichnet, überhaupt reingelassen zu werden. In der Hoffnung, man wird am Flughafen dann auch negativ getestet und nicht dann, wie gesagt, mit einem positiven Test dann in eine Isolation geschickt.
Aber Carsten, du auch als ehemaliger Spitzensportler, das ist doch, du hast ja eben schon angedeutet, für so einen Sportler, der sich nun, ich sage jetzt mal, 4 Jahre vorbereitet hat und jetzt Dinge, die er auch nicht beeinflussen kann, jetzt kommt er dahin, ich nehme als Beispiel Erik Frenzel, kommt jetzt dahin und zittert bei jedem Corona-Test, dass der, wie gesagt, negativ ausfällt. Das ist doch eine enorme Anspannung und erstens mal, wie würdest du das interpretieren? Und zweitens mal, am Beispiel Erik Frenzel, wie kommt man jetzt wieder raus aus der Quarantäne? Muss man sich da freitesten oder wie läuft das dann?
Ja, also das ist, glaube ich, wenn man es nicht selber erlebt, also unvorstellbar. Also für jemand, der ja aus dem Weltcup-Zirkus kommt, der dieses, also sein ganzes Training das ganze Jahr auch zu Hause unter pandemischen Bedingungen, das ist ja auch in Deutschland im Moment auch omnipräsent, dieses ganze Thema. Und dann kommt man hierher und hofft, dass man zu Hause alles das getan hat mit Masken, sich von den eigenen Kindern isoliert hat etc. Das gibt es ja unglaubliche Vorstellungen. Ich selber hatte das ja auch, dass mein Sohn quasi zu Hause dann mit Husten und Schnupfen nach Hause kam und wir wussten auch nicht, was da ist. Und ich abends überlegt habe, ja, wenn ich den Kleinen jetzt ins Bett bringe und morgen einen positiven Test habe, dann kann ich nicht ins Flugzeug einsteigen. Das ist natürlich ja für mich als Funktionär und als der hier eine organisatorische Aufgabe hat, natürlich noch eine ganz andere Nummer als das als Athlet. Also ich für mich ist das sehr, sehr schwer einordnenbar, also sehr schwer einzuordnen. Ich kann es mir persönlich gar nicht vorstellen als Athlet. Wir haben, wie gesagt, der Großteil ist ja hier angereist und da hat es funktioniert. Wir hatten auch eine unglaubliche aufregende Situation mit unseren Eishockey-Jungs, wo wir auch 3 Spieler quasi dann nach Ankunft positiv, nächsten Tag dann negativ, dann wieder negativ und jetzt bin ich gerade beim Prozedere, wie das läuft. Du musst 2 negative Tests innerhalb von 24 Stunden nachweisen und dann wirst du quasi aus der Isolation, aus dem Hotel entlassen, kannst auch zurückkehren ins olympische Dorf, wirst aber hier in einem sogenannten Closed Contact Policy wirst du hier behandelt. Das heißt, du hast dann ein Einzelzimmer. Hier haben wir die Situation, dass alle Athleten ein Einzelzimmer haben, weil wir eine relativ große Wohn-WG haben. So muss man sich das vorstellen. Es sind also Apartments mit alles Einzelzimmern. Aber die werden dann im Prinzip auch nicht zum Essen zugelassen. Die müssen dann ihr Essen quasi an die Tür geliefert bekommen, dürfen nicht mit dem gesamten Shuttle zur Wettkampfstätte oder zur Trainingsstätte gefahren werden, dürfen zwar in Teilen auch am Training teilnehmen. Das hängt immer davon ab, wie die Werte sind. Das gibt ja medizinisch gesehen ab 30 in Deutschland ist man nicht mehr ansteckend. Hier hat man diesen Grenzwert 35 als CT-Wert genommen. Alles das ist natürlich ein unglaubliches Wirrwarr. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Informationsfluss in alle Bereiche. Ich will ja jetzt gar keinen rausstellen. Und das ist auch oftmals ja auch sehr, sehr diffus. Mal ist man negativ, dann ist man nächsten Tag wieder positiv. Dann werden natürlich die Messungen an sich in Frage gestellt. Also das ist eine schwierige Konstellation. Es ist in 2 Teilen verbessert worden. Nur wir hoffen tagtäglich, man ist noch lange nicht, in dieser sicheren Loop, weil man nach Einreise ungefähr ja, 5 Tage natürlich schon in dieser Anspannung ist. Ist mein Wert? Habe ich keine Neuinfektion quasi aus Deutschland mitgebracht? Dann, wenn man erstmal hier drin ist, dann hat man natürlich aufgrund der ja, umfangreichen Testung dann erstmal zumindest eine größere Sicherheit als beispielsweise aktuell in Deutschland.
Carsten, nun ist ja nicht nur aufgrund der No-Covid-Strategie, die China fährt, die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen eine andere, denn das chinesische Regime ist ja nun auch noch ein bisschen ein anderes und ein bisschen, ja, wie sollte man sagen, strenger vielleicht. Kannst du da mal kurz für uns einfangen, wie die Stimmung so ist, gerade auch im Olympischen Dorf? Ich habe gelesen, dass es auch viele, also es gibt Überwachungskameras sowieso, aber eben auch viele Wachleute, die sehr, sehr streng kontrollieren. Wie empfindest du das?
Ja gut, das ist für mich jetzt, man merkt das kaum. Also generell sind Olympische Spiele zumindest seit dem 11. September. Meine damaligen Spiele als Athlet in 2002 waren ja in diesem Kontext. Und seitdem sind diese Sicherheitsvorkehrungen, diese Schleusen, all das, was man hat, was man von Flughäfen kennt, was man bei jedem rein und raus hier aus dem Dorf an die Wettkampfstätte geht, man ständig durch dieses Screening, ständig wird die Akkreditierung, ständig wird Fieber gemessen. Also all das, das wird irgendwie Normalität, das nimmt man so hin. Die Schwierigkeit, und da sind wir natürlich auch in dieser, wie soll ich sagen, Spannungsfeld schon, wenn man diese politischen Dinge, die man als Sportler sicherlich oder die meisten, die es tun, auszublenden. Also da muss man sich die Frage stellen, und ich gehöre selber dazu, dass ich mir sage, ja, 2015 gab es halt nur noch Almaty und Peking zur Auswahl für das IOC, und dann ist es letztlich Peking geworden, und heute wissen wir, dass es, was die Menschenrechte betrifft, in Almaty natürlich auch keine deutlich bessere Situation gibt. Also das versucht man jetzt hier in dem Moment auszublenden, weil man es nicht mehr ändern kann, und erschwerend hinzu kommt natürlich, wenn ich mit dem Taxi fahre, wenn ich mit dem Auto fahre, dann hat man natürlich immer so Folien vor einem, also man darf nur auf der Rücksitzbank sitzen, man hat komplett zum Fahrer, ist man abgeschirmt. Also die Chinesen hier betreiben einen ungeheuren Aufwand, dass man überhaupt wirklich dieses Loop, man hat also keinen Kontakt zur Außenwelt. Also man muss sich das so vorstellen, man fährt durch die Stadt Peking, wenn ich jetzt beispielsweise so wie eben ins Capital oder ins National Indoor Stadium gefahren bin, dass man keinen Kontakt, man hätte gar nicht die Möglichkeit auszusteigen und sagen wir mal, der Weg der Luftlinie vielleicht 1,2 Kilometer sind, den kann ich nicht einfach zu Fuß zurücklegen und dann hier mich wieder ins Dorf einschleusen. Das geht de facto überhaupt nicht. Und da legen die Chinesen unglaublichen Wert und drauf. Und das wird natürlich auch mit unglaublich viel Personal natürlich auch sichergestellt, dass man da nicht aus dieser Loop dort herausgeht.
Ich kann natürlich total verstehen, dass das für dich das jetzt ein Privileg ist, auch an diesen Olympischen Spielen teilzunehmen. Aber ich muss auch da nochmal, das soll auch jetzt nicht pessimistisch klingen, aber eigentlich war ja mal die Idee der Olympischen Spiele, die Sportler der Welt zusammenzubringen und auch die Zuschauer der Welt zusammenzubringen. Das ist ja jetzt bedingt durch die Pandemie eigentlich eine ganz andere Philosophie. Klar, wenn ich jetzt Sportler bin, habe mich jetzt vorbereitet, möchte ich einfach abliefern zu den Spielen, weil es ist immer noch das Größte für einen Sportler, Olympiasieger zu werden. Aber so der Grundgedanke, oder, da geht doch ein bisschen, du kannst es jetzt ja super einschätzen, du warst ja schon mehrfach dort und hast es auch, ich sag mal, unter normalen Bedingungen erlebt. Der Grundgedanke ist doch irgendwie flöten gegangen, oder?
Ja, das ist durchaus so. Aber das ist ja mal die Frage, was ist ja nahezu alternativlos in der jetzigen Situation. Und wir haben auch, leider muss man sagen, eben auch eine Verschärfung im Vergleich zu Tokio, wo wir zum damaligen Zeitpunkt A sicherlich noch nicht die Impfung, also doch die Impfung schon für das Team D hatten, aber natürlich eben auch nicht diese hoch ansteckende Omikron-Variante. Mhm. Ich gebe dir recht, hier im Dorf selber merkt man das natürlich auch permanent. Es ist eine absolute Maskenpflicht. Man wird auf jedem, alle Räumlichkeiten, Flure werden natürlich mit Kameras überwacht. Und wenn man eben hier ohne Maske rumlaufen würde, würde das nicht lange dauern, bis dann jemand kommt und einen darauf hinweist, selbst in der Mensa. Also die Sportler der Welt treffen sich natürlich schon und gerade auch draußen. Wir haben hier eine internationale Zone. Das ist schon teilweise auch belebt und teilweise gibt es natürlich auch viele, viele, viele Sportler, die natürlich sämtliche Kontakte mit anderen Nationen vermeiden. Also dieses normale Treiben und dieses Leben, was auch Olympische Spiele ausmacht, finden wir hier natürlich nicht. Manchmal ist es etwas wuselig im Essenssaal, aber auch da sind ja die Bilder auch bekannt. Da sitzt man in so einen Boxen und man kann quasi den Gegenüber oder rechts und links sehen, aber eigentlich sollte man seinen Kopf in diese Box stecken und dann sein Essen einnehmen und wenn man aufsteht, natürlich sofort die Maske und sämtliche Desinfektion. Nach einem wird sofort desinfiziert, also wenn man aufsteht, kommen sofort solche weißen Marsmännchen, wie ich es jetzt mal bezeichnen würde, die alles abspritzen und dann, das ist insgesamt spooky, muss man schon so sagen, aber bekanntlich ist es ja so, der Mensch gewöhnt sich irgendwie an alles. Für die Sportler an sich finde ich es immer noch gut, dass diese Wettkämpfe stattfinden. Dass man es geschafft hat, mit diesem riesigen Aufwand, dass man hier diese Wettkämpfe stattfinden lässt. Und was man sagen muss, und das ist auch absolut einzigartig, also das ist auch unisono von allen Sportlern, die Wettkampfstätten, die man hier gebaut hat, suchen ihresgleichen. Die sind an Gigantismus nicht zu überbieten. Da schlägt auf der einen Seite mein Sportlerherz und man sagt, das ist unglaublich, was man hier für Sportstätten hingesetzt hat. Aber das Thema Nachhaltigkeit und all diese Dinge, unter welchen Umständen diese Sportstätten dann letztlich entstanden sind, die sollte man nicht hinterfragen. Da, wie gesagt, da bin ich auch in meiner Meinung oder in meiner Meinung auch ambivalent, weil das ist eine Perfektion, die gesagt, nicht zu überbieten. Und auf der anderen Seite weiß man, was dort in die Natur hineingebaut wurde, abgesehen von Hochstraßen etc. Also das sind unvorstellbare Bauwerke, ob das das Alpinzentrum ist, ob das oben das Biathlonstadion, ob das diese Schanze. Genau, man hat ja kaum Schnee, also die Witterungsverhältnisse sind so, dass es so kalt ist dort oben, dass es auch so trocken ist, dass gar kein Schnee fällt. Also alles das, was man heute auch auf der Abfahrt gesehen hat, ist hochkomprimierter Schnee. Manche sagen ja schon, das ist wie so ein selbstgebauter Gletscher, weil das eben über längere Zeit auch so stark komprimiert wurde.
Ja, Carsten, wie hast du denn die Eröffnungsfeier empfunden für diese Olympischen Spiele? Weil du hast ja gerade auch nochmal gesagt, das ist alles weit weniger als nachhaltig. Gleichzeitig inszeniert das China ja aber durchaus als nachhaltig, als divers, als vielfältig. Du hast die Menschenrechtsverletzungen angesprochen, die auch aktuell sind. Also China geht nach wie vor gegen die Uiguren vor, Taiwan steht da noch außer Frage, dann das Applausometer beispielsweise. Wie nehmt ihr das denn wahr jetzt als vor Ort Seiende, als SportlerInnen? Ist das dann Thema im Nachhinein? Weil tatsächlich ist das was in der Presse viel diskutiert wird. Für welche Mannschaft wurde wie viel Applaus gespendet? Beispielsweise für Russland überraschend viel, weil es eben diesen Schulterschluss gab. Oder blendet man das komplett aus, wenn man sich so sehr auf den Sport konzentrieren muss?
Ja, hier vor Ort blendet man das sicherlich aus. Ich finde auch die Berichterstattung, und ich sehe es ja dann abends in der Zusammenfassung, dann nehme ich ja nicht den Olympic Channel, sondern dann nimmt man natürlich schon ZDF oder ARD, die wir dann auch hier auf unseren Fernsehern dort sehen können. Und da bin ich auch hin und her gerissen, weil diese Berichterstattung mir natürlich zu sehr in genau diese Themen geht, die man nicht negieren darf. Nur, wie habe ich die Eröffnungsveranstaltung wahrgenommen? Ich habe sie als unglaublich beeindruckend, sehr, sehr dezent. Also es war gar nicht so pompös, wie man das sonst von beispielsweise 2008 kennt, so wie es auch ein bisschen angekündigt wurde. Ich bin ja unweit des Vogelnests hier. Also das ist ja für mich also auch in Sichtweite, wenn ich aus meinem Fenster schaue. Wenn man dann diese Generalproben und das gesehen hat, was da an Feuerwerk dann abgeschossen wurde. Wie gesagt, dieser Beifall, na klar, Putin saß oben dort in der Ehrentribüne. Das ist, ich habe andere auch Spiele erlebt, wo der Athlet mehr im Fokus stand. Und das geht mir zu sehr mehr in diese, Shishi und alles Mögliche drumherum. Aber der Einmarsch der Sportler, und das kommt mir dann an mancher Stelle ein bisschen zu kurz. Dennoch ist es für dich als Sportler und für mich natürlich auch, der nicht oft die Gelegenheit hatte, einzumarschieren. Jetzt in meiner Funktion bin ich natürlich, weil ich im unteren Dorf bin, mit einmarschiert, war es für mich natürlich auch ein unglaublich beeindruckender Moment und auch eine große Erinnerung. Und das erinnert mich natürlich an meine ersten Olympischen Spiele, wo ich damals auch in Lillehammer einmarschieren durfte, wo es natürlich unter ganz anderen Bedingungen noch gar nicht so medial inszeniert wurde, sondern das waren märchenhafte Spiele, sie waren deutlich kleiner, das Wettkampfprogramm war ein ganz anderes, das ist alles nicht mehr vergleichbar. Das hat Dimensionen angenommen, die für mich zum Beginn meiner olympischen Karriere, egal in welcher Funktion, wenngleich ich immer wieder sage, dass die Funktion als Trainer die schwierigste war, weil man da in dieser Abhängigkeit ist, jetzt die Dinge zu organisieren und für Team D das zu machen. Das liegt mir. Ich kann mich sehr, sehr gut in die Athleten reinversetzen. Und wie gesagt, für mich ist es oftmals auch sehr befriedigender Gedanke zu wissen, ich habe zwei von diesen Plaketten, die andere Leute noch haben wollen, in meinem Schrank zu Hause. Und das gibt einem so ein Gefühl, wo man sagt, da kann man auch gerne jetzt vielleicht das Umfeld schaffen, damit andere Athleten auch die Möglichkeit haben.
Ja, du bist Olympiasieger, gell? Das darf man nicht vergessen. Olympiasieger ist mir für immer. Carsten, jetzt bist du seit 21. dort. Du wirst wahrscheinlich noch eine Weile verbleiben. Wie lange wirst du dort bleiben? Und das ist ja auch privat auch so toll, wie das ist für dich natürlich, aber auch familiär abstinent zu sein, ist ja auch noch schon eine große Nummer, oder?
Ja, das klar, wenn man ein kleines Kind, mein Junge ist zu Hause 2,5 Jahre, das sind natürlich schon andere Voraussetzungen. Aber dennoch, wer mich kennt, weiß, dass ich, und das sage ich auch an jeder Stelle, das ist für mich das größte Privileg, hier Olympische Spiele auch in der jetzigen Funktion mitzumachen. Und ich bin keiner, der noch nie Heimweh hatte. Ich genieße hier jeden Tag, und wenn ich aufstehe und aus dem Fenster schaue und meine Team-D-Kleidung anziehen kann, dann ist man natürlich auch vom Gefühl wirklich Repräsentant der Bundesrepublik, und das erfüllt mich mit Stolz. Und es geht am 22. oder 23. nach Hause, je nachdem, wie lange wir brauchen, um das hier alles abzubauen. Am 20. ist die Abschlussveranstaltung. Die Athleten gehen natürlich alle einen Tag später. Viele gehen unmittelbar nach ihren Wettkämpfen. Also wir haben ja die Policy, dass man 48 Stunden nach seinem Wettkampf dann auch hier das Land so schnell wie möglich wieder verlässt. Okay. Das hängt einfach mit Corona-Maßnahmen zusammen, um dann halt die Flugzeuge Richtung Heimat wieder dann auch zu füllen, damit das sich nicht alles dann auf den letzten Tag am 21. dort drängt. Das wird also eine kleinere Diskussion.
Ich habe mich gerade mit Karin darüber unterhalten, wie es eigentlich zu diesen Medaillenprognosen kommt. Vielleicht eine zweigeteilte Frage. Kannst du uns vielleicht mal sagen, wie man zu diesen Prognosen kommt, wie viele Medaillen wir holen werden? Wir haben ja heute gesehen mit Denise Herrmann, dass Prognosen ja manchmal eben auch nur Prognosen sind und es Gott sei Dank manchmal auch anders kommt, als man geplant hat. Und wo siehst du noch die großen Dinge für die deutsche Mannschaft? Wo werden die Highlights noch kommen in den nächsten Tagen?
Ja, gut, die Prognosen werden natürlich immer anhand, da gibt es Gracenote, das ist eine Plattform, die sich damit beschäftigt, die sämtliche Wettkämpfe auch zwischen den Olympischen Spielen natürlich analysiert. Entscheidend für diese Prognose ist immer auch die letzte Weltmeisterschaft, also die vorolympische Weltmeisterschaft, die sowohl die Ski-Nordischen haben, als auch natürlich Bob und Schlitten oder auch Ski-Alpin, die haben ja jedes Jahr diese Weltmeisterschaften. Und daran macht man so ein bisschen, sagen wir mal, wie so ein Barometer das fest, wie in der Medaillenprognose. Die ist nach wie vor erreichbar. Die ist mit Platz 3 für Deutschland mit, ich glaube, 25 Medaillen. Da war sicherlich die Goldmedaille von der Denise Herrmann sicherlich nicht berücksichtigt. Das war, wenn wir Biathlon im Moment anschauen, war das ja doch nicht zu erwarten.
Nee, überhaupt nicht.
Wo wird es die größten Highlights geben? Also das hat sich gestern schon angedeutet, auch in den Test-Events. Also das Sliding Center gilt natürlich schon als die große, das mit dem größten Potenzial unserer Rodler, unserer Skeletonfahrer und natürlich unser Bobathleten mit dem Dominator Francesco Friedrich. Man hofft natürlich auch die eine oder andere Medaille oben in den Bergen, was jetzt Biathlon, was Skispringen, was jetzt natürlich nicht ganz so gut gestartet ist, heute auch mit der Disqualifikation, gestern mit dem Springen der Männer, allerdings natürlich aber auch mit der Silbermedaille von Katharina Althaus. Also ja. Da gehen einige Dinge oder einige Erwartungen, die wir hatten, sind auch zum einen erwartbar und zum anderen auch dann sicherlich umsetzbar. Snowboard, liebäugelt man mit 1, 2 Medaillen, Ski Alpin immer noch, da hat man ja auch 4 Medaillen bei der vorolympischen Weltmeisterschaft errungen. Da gehe ich schon noch davon aus, im Langlauf sicherlich nicht, also das wäre vermessen zu behaupten. Ein bisschen als Geheimfavorit oder als einer, der mit Sicherheit wieder vielleicht auch das Halbfinale erreichen kann, sind die Eishockey-Jungs hier unten, die in der Konstellation, dadurch, dass die NHL-Stars jetzt nicht dabei sein können, also das sind, denke ich, noch einige oder anderen Überraschungen. Manchmal in die positive leider, aber auch natürlich, wie wir heute erlebt haben, auch in die andere Richtung, wo man gerade auf Platz 2 liegend dann disqualifiziert wird. Das ist natürlich besonders bitter. Aber
vielleicht,
ich denke, dass als Wintersport unter die ersten 3, das ist eine realistische Zielstellung. Und obwohl wir keine Medaillenprognosen oder keine Medaillenerwartungen rausgeben als Team D, auch als DOSB, weil natürlich die speziellen Verhältnisse hier auch berücksichtigen sollten. Und manchmal, wenn dann eben solche Close Contact oder wenn Athleten jetzt nicht am Wettkampf teilnehmen können, wie zum Beispiel das Eiskunstlaufpaar Segert Hase, das hat natürlich Auswirkungen auf so einen Teamwettbewerb, der dann quasi ohne ein Paar dort an den Start gehen muss.
Vielleicht letzte Frage zu deiner Person nochmal, auch wenn du jetzt nicht mehr im Original-Wettkampfalter bist, aber wenn du wahrscheinlich dann an der Bobbahn stehst und die Wettkämpfe anguckst, spinnst du im Kopf dann mal rum und sagst, oh, jetzt nochmal anschieben, da reinspringen und da runterkacheln oder sagst du, nee, ist schon gut so, wie es ist jetzt?
Runterkacheln.
Ja, nee, das ist ein Prozess, den ich habe ich abgeschlossen. Wie gesagt, ich hatte das Glück, sehr erfolgreich zu sein, bin ja mittlerweile doch schon in einem höheren Alter. Ich habe mich heute mit Prinz Albert über diese Dinge, ich war heute beim Eisschnelllauf, da haben wir uns getroffen. Es ist natürlich schön, wenn man alte Weggefährten trifft. Ich habe ja auch eine sehr lange Zeit auch mit ihm den einen oder anderen Wettkampf bestritten und wir haben uns natürlich beide angeschaut. Jetzt sehen wir auch nicht mehr ganz so sportlich aus, wie wir das früher mal gewesen sind. Und das hat alles seine Zeit. Ich bin sehr lange raus und wie gesagt, das bringe ich auf den Punkt, das ist für mich das größte Privileg nach wie vor, im Leistungssport zu arbeiten, ohne dass ich selber aktiv sein muss, also leistungssportlich aktiv sein muss. Das ist für mich überhaupt kein Problem und ich schaue das natürlich, kenne natürlich viele, viele Weggefährten, gerade im Bobsport, wenn ich an der Bahn bin, dann stelle ich immer wieder fest, dass viele einen ähnlichen Weg gegangen sind, wie ich, mit denen ich früher um die Wette gefahren bin, die stehen heute als Trainer an der Bahn oder sind in unterschiedlichen Funktionen auch für NOKs und Verbände auch.
Wollte ich gerade sagen, Carsten, sag mal, dein Pilot, der dich zu Gold gefahren hat, ist doch Trainer in China, oder? Hast du den schon getroffen, André Lange?
Nach meinem Kenntnisstand ist André Lange nicht hier.
Okay.
Der hat aus irgendwelchen privaten Gründen hier die Reise nach China nicht angetreten und hat aber sicherlich, auch die chinesischen Bobsportlerinnen und Bobsportler dort auch vorbereitet. Aber nach meinem Kenntnisstand, also das, was ich bisher von ihm weiß, ist er nicht hier und ich gehe auch nicht davon aus, dass er noch anreist. Aber okay. Mehr da gar nicht zuzusagen.
Carsten, es ist Mitternacht in Peking, wenn ich es richtig sehe. Also erstmal danke, dass das so unkompliziert und unproblematisch geklappt. Das war für uns super schön, mal direkt dahin zu horchen und einen mal zu sprechen, der das selber auch sehr gut einschätzen kann. Danke dir dafür, Carsten. Das war eine sehr schöne Sache.
Ja, danke, dass du uns ein paar Bilder vors Auge gebracht hast. Ich glaube, die Vorstellung ist jetzt auf jeden Fall geschärft worden. Und viel Spaß weiterhin. Ich meine, die Olympischen Spiele haben ja quasi eigentlich gerade erst begonnen. Das heißt, wird noch eine gute Zeit, glaube ich, für dich und alle Athletinnen
hoffentlich. Das hoffe ich sehr, dass wir alle hier in diesem Closed Loop dann auch wirklich irgendwann auch ein Stück weit, was diese Corona-Thematik zur Ruhe kommt, dass es faire Wettbewerbe gibt. Wir haben aktuell sehr, sehr gutes Wetter, auch gerade in den Bergen, auch wenn es sehr kalt ist, aber teilweise auch windig. Aber das, was wir, die Bilder, die wir von oben bekommen, sind unglaublich schön, abgesehen von den Wettkampfstätten. Und würde mich freuen persönlich, wenn wir auch mehr wieder über den Sport, über die Wettbewerbe reden können, als dass wir immer wieder diese Corona-Thematik in den Vordergrund spielen. Das will ich damit nicht sagen.
Ja, also Carsten, das war super, mal einen Spiegel nach Peking zu bekommen. Wir haben witzigerweise, im letzten Podcast haben wir mit einer Krankenschwester aus Nigeria telefoniert, die dort bei Ärzte ohne Grenzen, jetzt sind wir in Peking bei Olympischen Spielen. Also genial, der Podcast Tour of Us. Hab ganz lieben Dank, Carsten. Gerne auch, kannst du mir immer noch mal ein paar Bilder schicken. Ich finde das hochinteressant, das zu sehen, mal für mich als Laien, der nicht dabei war. Man darf ja nicht vergessen, du bist ja in deiner aktiven Zeit als Weitspringer auch gegen meinen Bruder gesprungen, ja, soweit ich das in Erinnerung habe. So, also auch liebe Grüße an Konstantin nochmal raus. Und ja, dann viel Erfolg, viel Spaß und komm gesund und munter wieder nach Hause.
Ja, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Thüringen und viel Erfolg.
Alles klar. Danke, tschüssi.
Danke.
So. Ich frage mich, wie viele Interviews Carsten Embach am Tag so allgemein gibt. Das habe ich ihn jetzt nicht gefragt, weil das auch noch so ein Thema ist mit Presse vor Ort. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie bei diesem einen niederländischen Interview, wie so ein Wachmann ins Bild kam. Aber prinzipiell, also wenn ich es richtig verstehe, er ist Trainer, hat ja auch gesagt, wo er dann alles ist. Ich kann das gar nicht verstehen, dass er ist ja bei allen quasi dabei. Ich dachte jetzt, er wäre quasi dann nur bei einem speziellen Sport.
Nein, er ist ja
auch alles, weiß ja über alles Bescheid.
Er ist stellvertretender Delegationsleiter der deutschen Olympiamannschaft.
Ja.
Der gesamten Olympiamannschaft. Der ist also verantwortlich für die gesamte Olympiamannschaft.
Was hat er Team D ist dann Team Deutschland,
Team D
oder
ist
was?
Deutschland, ja, genau, okay. Genau, Team D. Ja, Also ja, es bleibt dabei. Ich denke auch, die Magie der Olympischen Spiele bleibt, auch wenn es andere Olympische Spiele sind. Aber wir haben ja auch mit Julian Reuss zum Beispiel gesprochen, der in Tokio dabei war und trotzdem gesagt hat, trotz dieser besonderen Spiele war es für ihn ein absolutes Highlight. Und es ist eben für Sportler, ist jetzt für uns als Nicht-Sportler schwer nachvollziehbar. Es ist eben das, du bereitest dich 4 Jahre darauf vor. Und wenn du, ich sage jetzt mal auch im Negativen, wenn du es dann verkackst, hast du wieder 4 Jahre Pause, bist du es dann, und dann ist die Frage, bist du noch alt genug, bist du noch im besten Wettkampfalter und so weiter. Und wie gesagt, ein Weltmeister ist irgendwann ein Ex-Weltmeister. Bist du Olympiasieger, bist du dein Leben lang Olympiasieger. Es gibt keine Ex-Olympiasieger, es gibt nur Olympiasieger. Ja. Und das ist schon einfach was Besonderes.
Obwohl, was ist mit dem olympischen Gedanken dabei sein, ist alles.
Den gibt es ja auch noch. Wie gesagt, das ist ja auch eine Sache. Das ist ja, dein Onkel zum Beispiel hat es ja auch geschafft, 1992 zu den Olympischen Spielen zu kommen, nach Barcelona. Und ich glaube, das wird ein Erlebnis für ihn sein, auch wenn er keine Medaille geholt hat, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Ja. Und dein Opa und deine Oma sind ja auch hingefahren. Und die werden das auch nie vergessen, weil es ist einfach das größte Sportfest der Welt und ist eben was ganz Besonderes.
Ja, ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt vorhin vielleicht ein bisschen darüber geschimpft habe, wie ich das als Kind empfunden habe, aber ich meine, dass ich auch schon sehr früh verstanden habe, was den olympischen Gedanken ausmacht, auch dieses Miteinander, die Geschichten zwischen den Zeilen, das ist immer das, was meine Mama zum Beispiel erzählt, wenn die dann meint, hier da beim Biathlon ist einer hingefallen, aber der andere hat ihm aufgeholfen und keine Ahnung, so diese Geschichten finde ich tatsächlich faszinierend. Ein bisschen faszinierender, was jetzt Carsten Embach leider nicht so reingebracht hat, was ich aber auch verstehen kann, weil er hat gesagt, Sport steht im Fokus, er wünscht sich mehr Berichterstattung über den Sport. Aber ich finde, weil ich tatsächlich auch seit ein paar Tagen eben diese Nachrichten um Russland auch schon mit brennender Neugierde beobachte, finde ich es extrem spannend, wie so ein Event auch als Start einfach genutzt wird, um sich zu inszenieren. Also er hat gesagt, dass die Eröffnungsspiele sehr dezent waren, da gehe ich auch mit. Gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel auch gelesen, sie wurden extra unschuldig und niedlich inszeniert. Mit vielen Kindern, um zu zeigen, hier, wir sind ja nicht so schlimm, wie ihr denkt. Das finde ich auch super spannend. Also wenn man sich mal anguckt, was sind so Prozesse, die da hinter den Kulissen abgehen? Ne? Womit wird da gespielt? Allein diese politischen Boykotts, wo jetzt eben viele Akteure gesagt haben, sie kommen nicht. Auf der anderen Seite sagt China, ja, interessiert uns doch gar nicht, wenn ihr nicht kommt, weil es geht um den Sport und nicht um die politischen Akteure. Gleichzeitig ist es aber so, dass China natürlich seine Weltmachtposition stärken will. Und also da schwingt so viel mehr mit als Sport eigentlich.
Ja, natürlich, die Welt wird drüber reden, aber ich gebe Carsten, glaube ich, vollkommen recht, auch wenn ich selber nicht aus dieser Blase komme, da steht eben doch der Sport im Vordergrund. Ja, das ist, wie gesagt, für die Athleten ist es das Größte. Und ich sage jetzt mal, ich behaupte einfach mal, denen ist es scheißegal, ob sie jetzt gerade in Peking sind, ob sie in Los Angeles sind, oder keine Ahnung. Die wollen jetzt einfach abliefern. Du musst dir auch vorstellen, man kann sich dann nur ein bisschen Empathie entwickeln. Jetzt hast du dich 4 Jahre lang vorbereitet und jetzt kommt dein Start. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was in deinem Körper, was in deinem Kopf los sein muss, wenn du sagst, wenn ich das jetzt verkacke, kriege ich es hier nicht auf die Reihe und muss wieder 4 Jahre warten. Dazwischen gibt es nochmal Weltmeisterschaft und so weiter.
Ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, es ist schwer, weil ich auch nie so krass, also das finde ich super faszinierend und gleichzeitig aber auch ein bisschen beängstigend, dass das bei so ProfisportlerInnen immer so ist, dass also du musst ja alles, deine ganze Kraft, dein ganzes Leben konzentriert sich darauf. So, du trainierst den ganzen Tag, du fieberst dem nächsten Wettkampf entgegen, das ist alles für dich und den Rest musst du ausblenden. Finde ich auf der einen Seite natürlich krass, solche Leistungen dann zu erbringen, aber gleichzeitig würde ich nicht tauschen wollen mit ihnen, weil dir ja dadurch super viel auch verloren geht eigentlich vom restlichen Leben.
Ja.
Also es ist eine sehr einseitige Art, da reinzugehen, aber gleichzeitig, wo wären wir, wenn wir nicht solche Menschen hätten, ja, ne, die sich so komplett reinsteigen?
Du erinnerst dich vielleicht an unseren Vize-Olympiasieger Jonathan Hilbert, mit dem wir gesprochen haben, ja, das, was ja auch ein bisschen überraschend kam, aber das Leben hat sich für diesen sportlich gesehen verändert, weil er ist Vize-Olympiasieger. Jetzt kann man sagen, okay, Vize, aber das ist für ihn eine Riesengeschichte, die sein Leben verändern wird und dafür lebt und trainiert einen Sport. Dafür ist er diszipliniert. Wie gesagt, die meisten haben jetzt wirklich, wie Carsten gesagt hat, die haben sich mit Freunden nicht mehr getroffen, die haben nur noch alleine trainiert, nur noch alleine trainiert, nicht mehr in der Trainingsgruppe und so weiter, nur um sauber dahin zu fahren. Und Erik Frenzel, einer der besten Kombinierer, kommt hin und wird positiv getestet. Du kannst dir vorstellen, was das bedeutet für den. Ich meine, der hat schon ein paar olympische Medaillen, aber trotzdem ist das ganz, ganz fürchterlich. Und so gesehen kann ich schon nachvollziehen, dass der Sport im Mittelpunkt stehen soll. Und natürlich wird die Welt über China reden nach wie vor. Und das lässt sich auch nicht vermeiden.
Ja
auch,
aber also ich meine, in Katar mit der...
ist genau der gleiche Schrott, ja.
Naja, der gleiche Schrott würde ich nicht sagen, aber es ist... Ja. Ich finde, man muss es nicht, man sollte es nicht außer Acht lassen, aber ich finde es schon auch gut, was Carsten gesagt hat, die Leistung der SportlerInnen einfach auch wieder mehr in Fokus zu stellen.
Ich meine, ich finde es Schrott, dass die WM in Katar stattfindet. So. Also genauso wie ich Schrott finde, dass die WM jetzt in Peking stattfindet.
Das wollte ich auch nochmal fragen, weil er gesagt hat, Peking und dieser andere Ort in Kasachstan waren die einzigen Alternativen. Das hatte ich nämlich auch gelesen, dass München zurückgezogen hat. Ja, warum denn? Weißt du das? Hat das wegen Corona?
Corona gar nicht, weil es so viele Gegner gab, die gesagt haben, wir müssen hier so viel nochmal in der Natur verändern. Weil du musst dir vorstellen, die haben in Peking diese ganzen alpinen Gebiete komplett in den Berg reingefräst. Das ist alles künstlich entstanden, mit keiner Schneeflocke. Ja. Alles Kunsteisschnee. Und natürlich in China, ich glaube, wenn da einer für die Umwelt protestiert, da wird er an der Wand gestellt und erschossen. Und die machen das eben einfach. Ja. Und diese Sportstätten sind wirklich, das habe ich immer wieder gehört, Carsten hat es ja bestätigt, sind genial. Die macht ihnen keiner nach, aber die nehmen auch keinen richtig drauf. Ja. Und es gab in München so viele Proteste, meines Wissens nach, dass man am Ende gesagt hat, wir kriegen das nicht durch und das ist eben dann Demokratie im Vergleich zu China und können es nicht machen. Eigentlich schade, aber andererseits kann man es auch ein bisschen verstehen. Ja. Felix Neureuther ist ja mittlerweile bei der ARD als Co-Kommentator zu diesen Spielen, ist da auch sehr, als Skiläufer, als sehr erfolgreicher alpiner Skiläufer, sehr skeptisch diesen Sachen gegenüber, weil er auch großen Respekt vor der Natur hat, obwohl er die Natur nutzt für seinen Sport und sagt eben, ja, man muss auch sehen, wo da die Grenzen sind. Ja, wie weit geht man, um diesen Sport weiter zu fördern? Und du hast vorhin das kritisch erwähnt, dass ich in Kitzbühel war zum Skifahren, was wirklich sehr schön war. Im Übrigen sind wir mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die Kitzbüheler Abfahrt kennst, die Streif sozusagen. Also jeder, der mal nach Kitzbühel zum Skifahren fährt, sollte mal da nur mal parallel entlang fahren. Das ist das steilste Stück, 85% Gefälle. Oh Gott. Wenn du Mathe aufgepasst hast, ist ja quasi 90 Grad quasi recht. Und wir sind dann nur parallel lang gefahren und diese Strecke ist komplett vereist. Mhm. Du kannst da eigentlich Schlittschuh drauflaufen auf dieser Strecke. Und wir haben uns dann auch über YouTube ein paar Berichte angeschaut, da, liebe Grüße an meine Fallspieler, die mit waren. Und dann wurde da gesagt, die fahren ja da mit 130, 135 Sachen fahren die da runter. Und das kann Schnee diesen Druck nicht aushalten. Das würde die müssen das vereisen, die sprühen da Wasser drauf. Und dann, da kann kein Hobby-Skifahrer, da kannst du nicht fahren drauf. Das ist unglaublich, wie die da runterfahren. Dann springen die zum Teil mit diesen Abfahrtsskiern 60 bis 80 Meter springen die. Ja, gestern auf der Normalschanze sind die besten Springer 104 gesprungen, die Spezialspringer mit Skien zum Skispringen. Und die springen da 80 Meter auf diese Abfahrt. Mhm. Also total Irrsinn.
Es ist aber schon schön zu sehen, wie du dich auch so wieder so in Begeisterung sprichst.
Wahnsinn, darüber. Wirklich Wahnsinn. Aber wie gesagt, auch da wieder unseren österreichischen Nachbarn muss man einfach sagen, was Tourismus betrifft, sind die uns um Längen voraus. Also dort wirst du einfach, egal wie voll es ist, egal wie Stress es ist, du wirst immer freundlich, höflich behandelt. Du kriegst immer was Besonderes zu essen, zu trinken. Es nölt keiner rum.
Außer deine Leute.
Genau. Und fahr und mach das gleiche mal in Oberhof. Ja. Und dann wirst du sehen, wirst du ganz anders behandelt. Wenn du in Oberhof in die Kneipe reinkommst, sagst du, was wollen sie hier so ungefähr. Gell? Also ich muss sagen, die Ösis, die können es einfach. Und das war wieder ein schönes Wochenende. Und so gesehen war das noch eine schöne Geschichte. Ja, und dann sind wir schon wieder ziemlich über die Zeit.
Über die Zeit.
Aber ich denke auch, wenn wir die Möglichkeit haben, mit Peking zu sprechen, muss man auch einräumen.
Gott sei Dank hat es ja jetzt auch noch funktioniert. Ich hatte Sorge.
Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, aber das war schön. Carmen, jetzt sind wir zwei fast ein bisschen kurz gekommen. Was gibt es noch zu sagen?
Vielleicht kann man ja beim nächsten Podcast einfach mal so zu zweit sprechen.
Ich will natürlich,
reicht dir wieder nicht.
Das habe ich dem Carsten vergessen. Ich will natürlich den Carsten auch mal zu einer Talkshow haben. Und ich sage jetzt einfach mal, die Situation wird jetzt immer besser. Ab heute treten die Lockerungen ein. Wir haben am 7. Februar. Ja. Jetzt dürfen wieder die Ungeimpften, dürfen auch mit Tests wieder essen gehen. Sozusagen, wir dürfen die Schwimmbäder, Gott sei Dank, sie haben die Schwimmbäder wieder aufgemacht. Warum haben wir diesen Irrsinn betrieben? Ich war in Bamberg. Die haben eine viel höhere Inzidenz, sind die Schwimmbäder offen. Und wir hier mit der besten Inzidenz haben die Schwimmbäder zu.
Wir haben so lange
die Menschen müssen sich bewegen. Folge, wir müssen schwimmen gehen. Wir müssen in die Sauna gehen. Wir müssen wieder Dinge machen. Liebe Leute, also bleibt optimistisch. Und wir werden sehen, dass wir so in 14 Tagen ungefähr wieder zum nächsten Podcast kommen, denke ich doch mal, oder? Und wieder 100 Euro sind im Kasten. Wir haben ja schon 200 Euro im Kasten. Danke, Stefan. Danke, Steffi. Grüße an alle da draußen. Was
bleibt
noch sagen?
Bleibt schön gesund. Schaut die Olympischen Spiele, wenn ihr Bock drauf habt. Und,
müsst aber nachts um 3 aufstehen, wenn ihr die schauen wollt. Also richtig.
So bestimmt auch Aufnahmen davon schon.
Natürlich gibt es auch Aufnahmen, genau. Wir sind heute in der Lage, das aufzunehmen.
Schön die ARD-Mediathek
einfach. Ja. Dann würde ich sagen,
Verabschieden wir uns.
Viel Spaß euch noch, kommt gut durch die Woche und bis dann. Tschüss.